Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Hier ist Frederik, es ist März und ich freue mich auf eine neue Rezensionsfolge. Heute wieder mit einem spannenden Gast und natürlich 6 Spielen, die wir gemeinsam besprechen, die wir intensiv gespielt haben. Und mit einigen Highlights heute, das kann ich zumindest, was mich angeht, schon mal vorwegnehmen. Eines der Highlights ist mein heutiger Gast und wer das ist und welche Spiele wir besprechen, das erfährst du noch immer. Wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, mein heutiger Gast war jetzt schon länger nicht mehr im Podcast mit dabei. Es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, seit wir die letzte Folge gemeinsam aufgenommen haben. Und deswegen freue ich mich sehr wieder auf eine schöne Folge mit Stefan Hann. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo und immer wieder gerne. Und ich habe gesehen, ich war das letzte Mal Ende Dezember hier. Also ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Warum haben wir uns so lange nicht mehr gesehen? Gibt es einen anderen Podcaster?
Gibt es einen anderen neben mir? Ja. Gesehen haben wir uns ja häufiger, aber eben nicht hier im Podcast zusammen gesprochen.
Umso schöner, dass es heute mal wieder geklappt hat.
Ja. Und als ich eben sagte, es ist fast März, da hatte ich sofort diesen politischen Gedanken, oh Gott, der kommt ja jetzt auch als Bundeskanzler. Aber gut, darüber wollen wir nicht sprechen, da kriege ich schlechte Laune.
Ja, geht mir genauso. Ich glaube, das lassen wir heute mal außen vor.
Wir haben auf jeden Fall heute Spiele dabei, die mehr als 28% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gefallen dürften. Also insofern glaube ich, einige Titel dabei, die durchaus mehrheitsfähig sind und glaube ich aber auch den einen oder anderen Nischentitel und vielleicht sogar einen, der vielleicht den Schritt ins Spieleparlament nicht schaffen würde, also sagen wir mal, die FDP unter den Spielen, die dann vielleicht vor verschlossener Tür bleibt oder rausgeworfen wird, alsbald aus dem gut sortierten Spieleregal. Wir werden es herausfinden. Bevor wir aber unsere Titel hier besprechen, ist ja noch was ganz anderes passiert. Ich hatte ja in meiner Nürnberg-Folge da schon die Nominierten zum Astor bekannt gegeben und die Nominierungen sind jetzt ja auch ausgezeichnet worden, jüngst. Und ja, darüber wollte ich gerne kurz mit dir sprechen, weil da sind ja auch ein paar Titel dabei, zu denen wir zumindest auch eine Haltung haben oder etwas sagen können. Bei den Kinderspielen war nominiert Les Éclairs Tout von Hjalmar Hach, Mimose et Sam et le Voleur des Fruits und Opération Noisette. Letzteres wird als Mission Haselnuss jetzt bei Pegasus erscheinen und hat auch den Kinderspielpreis gewonnen. Wir können beide noch nichts dazu sagen, ne?
Nein, gar nicht. Ja.
Aber herzlichen Glückwunsch an Mission Haselnuss und an den Riecher von Pegasus, dieses Spiel auf Deutsch zu bringen. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Anders sieht das aus bei den Nominierungen zum Expertenspiel. Die haben den ja auch, den Expertenspiel Daybreak, also Emission bei uns, Kutna-Hora und Sankore. Ich habe zumindest alle drei gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du Kutna-Hora jemals gespielt oder?
Nee, das ist ein schwarzer Fleck auf meiner Weste tatsächlich. Das Kutna-Hora, wir haben es irgendwie nie zusammen geschafft, das mal auf den Tisch zu bringen. Das müssen wir nachholen, wie so vieles. Wir sagen immer wieder hier, wir müssen alles noch nachholen und dies und jenes noch spielen. Vielleicht klappt es ja auch mal. Aber erzähl mal was dazu.
Ja, Kutna-Hora hat nämlich gewonnen in der Tat. Also Emission hat ja in Deutschland hier letztes Jahr den Kennerspielpreis gewonnen. In Frankreich gibt's anders als in Deutschland auch einen Expertenspielpreis. Und Emission, Kutna-Hora und Sankore waren dort nominiert. Sankore haben wir ja gemeinsam auch gespielt. Vergnüglicher Leistenschubser mit unübersichtlichem Layout, aber vergnüglich ja. Eben auch. Ne?
Ja, also gut, es war ein Ersteindruck, das hat es schon in sich. Also das Expertentitel passt da auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Also durchaus knackig. Ja, Kutna-Hora, das habe ich mit dem Stefan Zerlik hier mal besprochen. Das hat gewonnen eben im Expertenbereich. Gefällt mir deswegen so gut, weil es einen dynamischen Markt hat. Also wir brauchen Ressourcen, um uns in der Stadt Kutna-Hora Gebäude zu bauen, um uns der Zustimmung verschiedener Gilden zu sichern, um in einer Mine nach unten zu bauen, um natürlich an der Kapelle der Heiligen, ich glaube Barbara ist es oder Maria, also jedenfalls irgendeine Heilige, an einer Kathedrale bauen wir da. Und das, was mich an dem Spiel am meisten reizt und fasziniert, ist, dass wenn ich in der Mine baue und dann eben in der Mine viel abbaue, verändert sich der Markt, weil wir für die vielen Minenarbeiter natürlich Verpflegung brauchen, also Bier. Das heißt, die Nachfrage nach Bier steigt, ne? Gleichzeitig sinkt der Preis für Kohle, weil wir eben mehr Kohle abbauen und dadurch mehr Kohle auf dem Markt haben und dadurch sinkt der Preis ein Stück weit. Und wenn wir eine höhere Nachfrage an Bier haben, dann verändert sich auch die Preisgestaltung gegenüber der, wenn wir eine niedrige Nachfrage nach Bier haben. Und das sind so Dynamiken, die in dem Spiel unheimlich viel Spaß machen. Also zu welchem Zeitpunkt nutze ich welche Ressourcen wie und natürlich, wie baue ich meine Gebäude und setze meine Gilden so ein, dass ich da möglichst gut Punkte mache, möglichst viel mich an dieser Kathedrale beteilige, möglichst gut in der Zusammenarbeit mit den Gilden bin. Das heißt, auf vielen Elementen ein Spiel, bei dem ich eben viele Dinge im Blick behalten muss und ein interessantes Handkartenmanagement, weil jede Handkarte hat zwei Funktionen und ich spiele eben jede Runde eine dieser beiden Funktionen aus und dann muss ich eben immer entscheiden, auf welche Funktionen verzichte ich und welche möchte ich möglicherweise spielen. Also doch durchaus ein interessantes Spiel. Die Produktionsqualität von dem Spiel gefällt mir super. Ich finde das Artwork überragend, tatsächlich gefällt mir sehr. Die haben hier erstmals mit diesem Rewood gearbeitet, mit diesem recycelbaren Plastik oder recycelten Plastik, könnte man sagen, was ein schönes Material ist. Und ja, alles in allem wirklich ein toller Titel, dem ich jetzt hier auch diesen Expertenpreis von Herzen gönne. Ich habe es nicht erwartet tatsächlich, aber ich freue mich, weil ich Kundnahora wirklich gerne und immer mal wieder spiele. Und ja, das holen wir definitiv nach. Es wird dir nämlich, glaube ich, auch gefallen.
Ja, und das ärgert mich auch vor allen Dingen deswegen, weil ich habe ja noch in unserer Essen-Vorschau damals, das müsste 2023, glaube ich, gewesen sein, das Cover so gelobt, dass mich das so anspricht, mit dieser großen Münze vorne drauf. Und das habe ich bis heute nicht gespielt. Also ja, Schande über mich. Aber ja, wir holen das nach.
Wir holen das nach, oder du gehst in die Silbermine.
Oder so, ja. Und das Reboot haben wir ja nochmal gesehen in Seti dann jetzt zuletzt. Also auch wieder bei Check Games erschienen.
Genau, cooles Material.
Auf jeden Fall. Ja, und dann hatten wir noch den Titel Daybreak, ne, der auch noch nominiert war, bei uns besser bekannt unter Emission. Da hat mich zuallererst mal sehr überrascht, dass es unter den Expertenspielen gelandet ist und nicht unter den Kennerspielen, wie es ja bei uns auch dann letztendlich ausgezeichnet wurde.
Ja, hat mich auch überrascht, aber ja, die Einschätzungen einer Jury, was ist Experte, was ist Kenner, ist da sicherlich unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall schwieriger oder gewichtiger als die drei Kenner, als die drei Spiele, die hier im Kennerbereich genannt worden sind. Deswegen, wenn man sozusagen das Binnenverhältnis dieser Titel sich anschaut, dann passt das. Harmonies ist eines dieser Titel, die in dem Kennerbereich sind. Das ist ja bei uns im Roten Pöppel, also im Spiel des Jahres, auf der Empfehlungsliste gewesen letztes Jahr. Und wenn ich aber gleichzeitig Emission mit Sankore vergleiche, dann ist Sankore natürlich deutlich drüber. Also sozusagen die Gewichtung der Spiele sind da durchaus unterschiedlich. Also Daybreak halte ich für wesentlich zugänglicher als Sankore. Gleichzeitig, wie gesagt, die Titel im Kennerbereich deutlich einfacher, zumindest soweit ich sie beurteilen kann, denn ich kenne gar nicht alle.
Ja, genau. Und im Kennerbereich hatten wir ja dann auch noch nominiert Chronologic. Darüber haben wir, glaube ich, gesprochen miteinander. Das ist das Deduktionsspiel, wo wir Kriminalfälle lösen müssen. Ich glaube, es waren drei Szenarien mit jeweils, waren es fünf oder sechs Fälle, das bei Pegasus erschienen ist. Ja, und das hat uns ja richtig schön und richtig gut gefallen, weil das doch so ein bisschen Interaktion auch mal bietet, was bei diesen Deduktionsspielen ja häufig nicht so der Fall ist. Das hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass das hier in dieser Auswahl auch den verdienten Preis bekommt. Bekommen hat ihn am Ende Behind. Und von Behind wissen wir eigentlich jetzt noch gar nichts, weil es nicht auf Deutsch erschienen ist. Aber ich habe jüngst jetzt vor einer Stunde gesehen, wo es erscheint und auch wann, nämlich dieses Jahr bei Strohmann Games. Die bringen es auf Deutsch raus, ja. Ich habe versucht, ein bisschen was rauszukriegen über Behind, was nicht so einfach ist, weil wenn du Behind und Board Games eingibst, gibt es ganz, ganz viele Hintergrund-Background-Stories über irgendwelche Brettspielproduktionen. Aber ich konnte zumindest rauskriegen, dass es wohl eine Box ist mit drei Fällen, also so ein bisschen so wie die Unlock-Fälle. Und die Aufgabe ist es, per Deduktion eine Art Puzzle zu lösen. Ja, wir müssen logisch kombinieren und deduzieren. Und wenn wir dieses Puzzle gelöst haben, drehen wir alle Teile auf die Rückseite um. Also das ist das Behind dahinter. Und dann haben wir ein weiteres Rätsel vor uns, was wir noch lösen müssen. Also das ist wohl die Kernidee. Aber viel mehr war es auch nicht, weil leider alle Videos, die ich gefunden habe, auf Französisch waren und ich bin dessen nicht ganz so mächtig.
Ja, ich auch nicht, wie man an der Aussprache meiner Jahreszahl in der letzten Podcast-Folge gehört hat, wo ich irgendwie 200.000 gemacht habe oder so. Genau. Und dann haben wir im Familienspielbereich, also das, wo wir sagen würden, der rote Pöppel, ne, Spiel des Jahresbereich, da hatten wir die drei Nominierungen. Captain Flip, das war bei uns ja auch nominiert. Four Crown für die Krone, was jetzt gerade vor kurzem erst bei Asmodee erschienen ist. Ein sehr schönes kleines Ärgerspiel. Und Odin, oder Odin, wie wir ja dann im Französischen sagen müssen. Und ich glaube, da hast du dich über den Gewinner sehr gefreut in dieser Kategorie, ne?
Ja, absolut. Wir hatten es ja auch zusammen besprochen. Lustigerweise direkt vor Sky Team, also in der gleichen Folge. Und Odin kam direkt vor Sky Team. Also wir hatten quasi den deutschen und den französischen Gewinner des Spiels des Jahres in einer Folge. Odin ist dieses kleine handliche Kartenspiel in dieser hellblauen Schachtel, was so ein bisschen an Scout erinnert. Wir stellen Zahlenkarten in verschiedenen Farben auf unserer Hand zusammen und versuchen dann, ausgespielte Karten unserer Mitspielenden zu überbieten. Ja, also wenn wir zum Beispiel eine 3 und eine 5 vor uns liegen haben auf dem Tisch, dann liegt da eine 53 und da müssen wir eine höhere Zahl ausspielen. Also, und die werden immer zahlenmäßig so sortiert, dass die höchste vorne steht. Wenn ich dann eine 9, eine 8 und eine 7 ausspiele, liegt da eine 987 so. Und auf die Weise versuchen wir, alle Karten loszuwerden. Wir können auch Karten mit gleichen Zahlen ausspielen oder eben nur mit gleichen Farben. Ja, und das ist so ein Handmanagement, was wir dann am Ende dann betreiben müssen, was so, wie gesagt, so ein bisschen an Scout erinnert. Und was mir schon damals, sag ich mal, also wir haben es im April besprochen, wirklich viel Spaß bereitet hat. Und ich habe seitdem noch ein paar Mal auf dem Tisch gehabt und musste feststellen, das gewinnt nochmal mit jeder Partie, weil man noch immer mehr hinter diese, ja, hinter die Taktik, die da drin steckt, auch hintersteigt. Und insofern, das ist so ein kleiner heimlicher Favorit auch für mich jetzt geworden im letzten halben, dreiviertel Jahr. Ich finde Odin ganz, ganz toll und ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie mal irgendwo einen Preis gewinnen könnte, so unscheinbar, wie das daherkommt.
Ja, mich hat es auch gefreut. Ich habe das ja auch oft gespielt. Wir haben es ja auch beim Tag der Brettspielkritik kennengelernt, haben uns da erstmal in so einer illustren Runde ein bisschen durch die Regel dilettiert und waren uns in der einen oder anderen Frage nicht ganz einig. Aber nachdem wir dann die Regeln verstanden hatten, die gar nicht schwer sind, haben wir es ja wirklich oft gespielt und ich spiele es auch nach wie vor immer gerne. Es steht nach wie vor bei mir im Schrank, da wird es auch bleiben. Wird regelmäßig mal hervorgeholt für eine kleine Runde. Ist ein schönes kleines, so ein Ladder-Climbing-Spiel. Ne? Wir versuchen immer mehr Karten abzulegen, immer höher, sozusagen höhere Kombinationen zu wählen. Tolles Ding und dass es hier gewonnen hat, schöne Überraschung. Finde ich prima, sehr gut. Ja, also Glückwunsch an alle Siegertitel. Beim Astor in diesem Jahr Operation Haselnuss, Odin, Behind und Kutnahora. Und wir haben heute auch ein paar Titel dabei. Ob die in diesem Jahr ausgezeichnet werden oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Darüber werden wir in unserer Orakelfolge, die ja auch schon alsbald erscheinen wird, in wenigen Wochen nochmal fabulieren. Heute aber erstmal ein paar Besprechungen und das erste hast, wie immer, du als Gast mitgebracht.
Ja, das mache ich gerne. Und zwar habe ich ein klassisches Roll-and-Ride-Spiel mitgebracht namens Motor City. Jüngst erschienen bei MM-Spiele. Das ist der Verlag, der zum Beispiel auch Sea Salt and Paper veröffentlicht hat und da gleich so mit seinem Erstling voll eingeschlagen hat. Ja, dann schauen wir doch mal, ob das Motor City auch kann. Also, wie gesagt, ein Roll-and-Ride, wo wir reihum klassisch Würfel draften aus einem Pool an Würfeln, die wir am Anfang jeder Runde in den Ring schmeißen. Thematisch geht's um das Detroit der, ich würde mal sagen, so 40er, 50er, 60er Jahre, also als es eine Hochburg der Automobilindustrie war. Und wir versuchen, eine solche Fabrik zu managen, Produktionsstätten auszubauen. Unsere Ingenieure sollen ja Entwicklungen vorantreiben und wir versuchen natürlich auch, Autos auf Teststrecken zu schicken und diese eben auch am Ende irgendwie zu verkaufen. Und am Ende geht's natürlich dann wieder um schnöde Siegpunkte. Wir spielen insgesamt 8 Runden. Und das Besondere an Motor City ist, dass wir unsere Würfel am Anfang, nachdem wir sie geworfen haben, erstmal auf ein Aktionsboard sortieren, je nach Würfelergebnis. Und auf diesem Aktionsboard sind, wie der Name schon sagt, wieder neue Aktionen aufgedruckt. Und wir sind immer reihum dran, wählen uns einen Würfel aus. Das machen wir insgesamt, bis jeder 2 Stück bekommen hat. Und dann bleibt immer einer übrig und von dem bekommen wir dann nochmal alle die Aktionen. Das ist ein Mechanismus, der zum Beispiel bei La Granja No Siesta auch schon mal von Andreas Odendahl verwendet wurde. Genau, und mit den Würfeln machen wir Folgendes. Also wir führen erstmal diese Aktion aus, die auf dem Board aufgedruckt ist. Dann haben wir eine Aktion auf dem Würfel selber. Die können wir eben benutzen, um eben Kreuze zu machen auf unseren 2 Blättern insgesamt, die wir vor uns liegen haben. Wir können sie aber auch verwenden, um unsere Aktion aufzuwerten. Also bis auf Level 3 und je höher der Level einer Aktion, desto mehr Kreuze kann ich damit ganz einfach machen. Ja, und dann, wenn ich das getan habe, dann kann ich den Würfel nochmal auf meinen Zettel legen, denn dort sind auch nochmal die 4 Aktionen abgedruckt, wie eine Art Worker Placement sozusagen. Also ich leg den Würfel drauf und mach die Aktion dann auch nochmal. Naja, und dann erinnert das Ganze doch so ein bisschen an diese, ja, ganzen Roll and Rides, die in den letzten Jahren so erschienen sind, angefangen mit ganz schön clever. Wir können verschiedene Aktionen freischalten, die wiederum zu Kettenaktionen führen, mit denen wir wiederum auf anderen Arealen neue Kreuze setzen können. Wir können Entwertung freischalten, für die wir auf bestimmten Tracks dann wiederum ja Voraussetzungen erstmal freischalten müssen. Und ja, so hangeln wir uns da über diese einzelnen Aktionsabschnitte, die auf diesen beiden Zetteln insgesamt drauf sind. Das Besondere ist noch, am Ende jeder Runde gibt es nochmal ja eine kleine Wertung, und zwar haben wir einen Tacho vor uns. Und je weiter wir auf diesem Tacho vorangeschritten sind, desto mehr Siegpunkte schalten wir dann auch jede Runde immer frei. Ja, also klingt erstmal alles so ein bisschen altbekannt, sag ich mal, von den Mechanismen her, ohne jetzt wirklich auf jedes Detail hier eingehen zu wollen. Wie hat's dir denn gefallen?
Also ich bin ja grundsätzlich durchaus ein Fan von Roll and Ride Spielen. Ich mag die gerne, guck mir die immer gerne an. Flip and Ride, Roll and Ride, alles in dieser Richtung. Und ich war hier erstmal angetan, weil viele dieser Roll and Ride sind ja gar nicht thematisch, sondern erstmal sehr abstrakt, ne? So die ganz schön clevere Reihe oder so. Und deswegen war ich hier sehr positiv, optimistisch, vorfreudig, weil es eben ein Titel ist, der mir Thema verspricht. Ich kann hier eine Produktionsstraße bedienen, ich kann auf einer Teststrecke Auto fahren, ich kann einkaufen in einem kleinen Shop, ich kann mein Tacho weiterentwickeln, ich kann die Entwicklungsabteilung gehen und kann dort Dinge entwickeln und entdecken und Zertifikate freischalten, die mir Punkte bringen. Ich mag das ja eh gerne in Spielen, wenn ich mir was freischalten kann, wenn ich so ein bisschen taktisch überlegen kann, in welche Richtung entwickle ich mich jetzt, worauf spezialisiere ich mich, was ist so die Richtung, in die ich unterwegs sein möchte. Das sind Dinge, die mag ich total gerne, und das hat mir dieses Spiel versprochen und auch eingehalten. Also durchaus etwas, was ich gerne spiele, wenn ich eben auf solchen Leisten mich weiterentwickeln und sagen, ach komm, heute lege ich meinen Fokus auf die Teststrecken und ich versuche mal möglichst viel mit dem Auto zu fahren, oder heute versuche ich mal in der Produktionsabteilung möglichst viele Felder freizuschalten, die mir Bonuspunkte bringen. Und natürlich sind diese ganzen einzelnen Elemente miteinander verzahnt, miteinander verschachtelt. Also wenn ich auf der Teststrecke fahre, dann entdecke ich dort einen Satz Reifen oder einen Baucontainer, und die wiederum kreuze ich dann in der Produktionsstraße ab, und wenn ich die dann langlaufe und vorher diese Dinge entdeckt habe, dann kann ich dafür eben Punkte bekommen, oder ich bin in der Ingenieursabteilung und kann da eben Dinge freischalten, die ich dann in der Produktionsstraße gebrauche. Also so Dinge, die man aus solchen Roll and Rides kennt, ne? Auf der einen Leiste schalte ich mir was frei, wofür ich in einer anderen Leiste einen Bonus bekomme. Ja, das macht mir auch Spaß. Ich finde auch die Gestaltung schön. Ich finde es auch übersichtlich, auch diese Würfelauswahl, das funktioniert schon alles. Ich habe nur die so dieses Gefühl, nach 3 oder 4 Partien kommt da nichts mehr. Also das ist genau der große Kritikpunkt an dem Spiel, den ich habe, dass ich da nach 3 oder 4 Partien das Gefühl habe, ich habe alles gesehen. Das wird jetzt sich nicht mehr groß anders gestalten. Ich habe da nicht viele andere Entwicklungsmöglichkeiten. Ich habe keine anders gearteten Produktionsstraßen, oder die Teststrecken sind mal irgendwie anders, oder ich habe mal einen anderen Streckenverlauf. Also hier ist doch einiges an Potenzial verschenkt worden, weil dieses Thema eben eigentlich mehr hergegeben hätte aus meiner Sicht. Und so mache ich eigentlich immer irgendwie ähnliche Dinge. Durch diese Würfelauswahl habe ich also eine gewisse Fehleranfälligkeit, würde ich es jetzt mal nennen, oder eine gewisse Anfälligkeit von, habe ich wirklich an alles gedacht. Ne? Das Feld, von dem ich etwas nehme, gibt mir eine Aktion. Der Würfel selber gibt mir eine Aktion, und das Feld, auf das ich den Würfel hinterher lege, gibt mir eine Aktion. Plus Aktionen, die ich mir im Laufe des Spiels freischalte. Und da habe ich oft so das Gefühl, warte mal, habe ich das jetzt gemacht? Habe ich das jetzt gemacht? Habe ich an alles gedacht oder so? Und das ist auch etwas, was man durchaus bei anderen Spielern immer mal wieder mit berücksichtigen oder schauen muss, gerade wenn es jemand zum ersten Mal spielt. Ich erinnere mich an unsere letzte Partie letzte Woche, wo wir dann dem Olli auch mal sagen, hast du daran gedacht? Guck mal, das musst du doch machen. Also, dass wir immer wieder mal drauf geschaut haben, wenn du es ein paar Mal gespielt hast, hast du das auf dem Schirm. Wenn du es zum ersten Mal spielst, kann es eben sein, dass du mal was vergisst. Und ja, so jetzt nach 3, 4 Partien, die mir durchaus Spaß gemacht haben, sage ich, wüsste jetzt nicht, warum ich das noch sehr oft spielen sollte. So, auch wenn mir diese Partien 3, 4 Mal echt Spaß gemacht haben, aber das hat sich für mich dann doch relativ schnell erschöpft.
Ja, bei dem Fazit gehe ich da vollkommen mit dir. Also das hat sich erschöpft. Dann auch vielleicht auch schon nach 2, 3 Partien. Ja, dann macht man nochmal eine, um mal zu gucken, ob man noch was Neues finden kann. Und dann merkst du, nee, das hast du irgendwie alles auch schon mal gemacht in der Partie vorher. Ich war gerade überrascht, als du das Wort übersichtlich gesagt hast, weil ich habe hier bei meinen Kritikpunkten das Wort unübersichtlich stehen. Ich finde es nämlich unglaublich klein gedruckt auf diesen Zetteln. Und naja, also ich sagte ja eben, an gewissen Produktionsstätten brauchst du dann zum Beispiel einen Reifensatz, hast du gesagt, oder so einen Container. Und du fängst in deiner ersten oder zweiten Partie echt an zu suchen, ja, okay, ich brauche jetzt diesen Container C oder den Reifensatz A, wo finde ich die denn jetzt? Und dann suchst du auf diesen kleinen, winzig gedruckten Zetteln rum, bis du mal das gefunden hast, was du eigentlich brauchst und dann auch weißt, damit du weißt, wo du überhaupt lang musst. Und also übersichtlich würde ich es überhaupt nicht nennen. Naja, und dann gibt's diesen Aktionsmechanismus und da habe ich mir am Anfang auch gedacht, das hört sich ja richtig cool an, ne, dass du diesen dreigeteilten Aktionsmechanismus hast. Aber irgendwie ist es too much. Also genau, du verhaspelst dich dann einfach da, ja. Und dann machst du die Aktion und denkst dir, Moment, habe ich die jetzt bekommen über meinen Würfel oder habe ich die bekommen, weil ich die auf mein Feld gesetzt habe? Und dann fängst du an zu überlegen, ja. Und ja, also ich weiß nicht, es ist einfach dahingehend ein bisschen zu viel geworden. Und am Ende ist es dann doch repetitiv und du machst dann irgendwie 8 Runden lang mehr oder weniger das Gleiche, auch wenn du dich natürlich auf diesen Leisten dann fortentwickelst, ja.
Ja, das ja. ist auch noch ein Kritikpunkt. Also ich finde es nicht unübersichtlich. Natürlich ist es klein und natürlich ist es fitzelig, aber ich finde die Symbolsprache sehr eindeutig. Also wenn ich ein Feld erreiche und ankreuze, sehe ich sofort, was ich damit mache. Klar finde ich nicht jedes Feld sofort. Also ich schalte Reifensatz C frei und muss erstmal gucken, wo ist denn der eigentlich, dass ich den ausstreichen kann. Da gehe ich mit dir überein, aber ich weiß, der ist irgendwo auf dieser Produktionsstraße. So, und dann kann ich da die mir kurz anschauen und dann kann ich das da freischalten. Du hast eben gesagt, kleinteilig oder es verliert sich ein bisschen. Ich habe für mich notiert, ich komme nicht so richtig in den Fluss. Der Fluss wird gebremst dadurch, dass ich mir wirklich genau diese Frage stelle. Weil manchmal hast du ja auch mehrfach die gleiche Aktion. Also du hast zum Beispiel auf dem Board aufgedruckt Geldscheine und dann kreist du dann die Gelder ein. Dann hat der Würfel vielleicht auch Geld abgedruckt, dann kreist du das noch ein. Dann setzt du es vielleicht auch noch aufs Geld und denkst, okay, habe ich jetzt alles abgekreuzt. Oder dann läufst du mit dem Würfel in der Produktionsstraße, kriegst dafür auch wieder Geld. Und dann ist genau die Frage, habe ich das Geld jetzt bekommen durch das oder durch jenes? Und deswegen finde ich auch, man kommt nicht wirklich in so einen richtigen, in so einen coolen Flow rein. Also ganz schön clever zum Beispiel. Es hat einen tollen Rhythmus, es hat einen tollen Flow, ne, als Roll-and-Ride-Spiel. Ich habe hier auch immer... Wir hatten ganz oft so diese Situation beim Spielen, dass wir sagen, du brauchst ja noch einen Moment, ich kann ja schon mal weitermachen. So, dann ist der Spieler oder die Spielerin vor mir in der Runde noch dabei, den 47. Kettenzug abzukreuzen und zu rekapitulieren, habe ich an alles gedacht? Dann nehme ich schon mal meinen Zug, der geht vielleicht total schnell, dann machst du deinen Zug, der geht vielleicht auch mal schnell ausnahmsweise, dann ist der nächste schon wieder dran, hat aber seinen vorherigen Zug noch nicht beendet. So, wenn du dabei auf jeden wartest, bis der durch ist, dann dauert das in einer 3 oder 4 spielenden Partie durchaus eine Weile, weil du eben relativ viel so Bezüge, Kettenzüge, Freischaltungen erreichst. Das ist einerseits was Cooles, mir aber hier tatsächlich auch ein bisschen zu viel des Guten. Und ein Kritikpunkt, den hast du auch gerade angesprochen, man macht über 8 Runden exakt das Gleiche und das in jeder Partie. Also ja, man entwickelt sich auf den Leisten und es ist irgendwie cool, aber es verändert sich gar nichts. So. Und die Entscheidungen, die ich treffe, sind gar nicht so spannend, wie man denkt, weil ich eigentlich immer das nehme, was ich gerade am nächsten gebrauchen kann und da geben mir die Würfel schon irgendwas her. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt hier groß auf was verzichten oder mich entscheiden, mache ich jetzt das oder so, weil das eine ist manchmal genauso gut wie das andere, sowohl was die Punkte angeht, als auch was das Spannende angeht oder so. Deswegen ist das ein Spiel, das tut nicht weh, das macht durchaus Spaß, ist aber jetzt auch nicht ein Highlight, bei dem ich Lust verspüre, das jetzt noch 5-mal zu spielen. So.
Ja, genau, geht mir genauso. Und ja, es ist halt komplett solistisch. Die einzige Interaktion, die du hast, ist die des Würfeldraftens, also des Würfelwegnehmens. Und danach interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, was der andere auf seinem Zettelchen da gerade ankreuzt. Wenn du dann fertig bist nach 8 Runden, vergleichst du deine Punktzahlen und denkst dir, jo, okay, ich habe jetzt 3 Punkte mehr als du, aber das verschafft mir jetzt kein befriedigendes Gefühl über den Sieg irgendwie, ja, weil, ja, also es ist solide, so würde ich es mal nennen. Und ja, wie gesagt, man hat ein paar Runden durchaus Spaß damit, ja. Und
ich habe mir aufgeschrieben, die einzige Interaktion ist es, zu warten, bis der andere fertig ist. Also ich will gar nicht wissen, was er macht, ich will nur wissen, wann er es erledigt hat.
Wann er endlich fertig ist.
Korrekt.
Ja, gut. Und thematisch, naja, also es ist ein Roll and Write, also da kenne ich jetzt nicht viele, die thematisch sind. Das kann ich, die Messlatte kann ich jetzt hier nicht anlegen, aber die erfüllt es auch nicht.
Nee, genau. Also, solides, solistisches, interessantes Spiel, für wenige Partien interessant. Danach nicht mehr ganz so fesselnd, aber wer es mal spielen will, man macht überhaupt nichts falsch damit. Das ist durchaus ein unterhaltsamer und gar nicht so komplexer oder komplizierter Titel. Absolut. Ja, beim nächsten Spiel, achso, wir können vielleicht nochmal die Daten sagen, für die jetzt vielleicht während der Besprechung den
Überblick gerne haben. Das ist, ich sagte ja schon, bei MM Spiele erschienen, aber die Designer bzw. Autoren sind Adam Hill, Ben Pinchbeck und Matt Riddle. Genau, und die Illustratoren oder Illustratorinnen Ilja Avakov und Marlies Behrens.
Ja, das war Motor City.
Für 1 bis 5 Spieler übrigens, dauert ungefähr 45 Minuten.
Ja, und dann kommen wir jetzt in die faszinierende Welt der Archäologie auf der Suche nach vergessenen Städten, Feuerfallen, Stachelfallen und Schätzen in Gebäuden. Kommen wir zu einem Spiel, das heißt Archaeologic und ist bei Huch auf Deutsch erschienen, im Original bei Ludonaute. Archaeologic, und ich kann es schon mal sagen, hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade angeteasert habe, auch wenn es das thematisch suggeriert. Also es suggeriert mir, ich bin auf der Suche nach irgendwelchen Städten und Artefakten und Gebäuden in Städten und muss da Fallen entschärfen. Aber was wir haben, ist ein knallhartes Logik- und Deduktionsspiel, ein bisschen in der Tradition von sowas wie Turing Machine. Also wenn Turing Machine und die Suche nach Planet X ein Kind hätten, dann wäre es wahrscheinlich Archaeologic. Denn bei Turing Machine haben wir das Deduzieren nach so Zahlencodes, die wir in so einem Lochkartensystem eingeben. Bei der Suche nach Planet X werden unsere Aktionen, die wir machen, bestimmen, wie weit wir auf einer Zeitleiste voranlaufen. Wenn wir die Person, die am weitesten hinten ist, darf dann als nächstes eine Frage stellen oder eine Aufgabe in den Raum stellen, bekommt Informationen und kann dann nach und nach deduzieren. Und genau dieses Prinzip haben wir hier auch bei Archaeologic. Wir haben das sogenannte Archaeoskop, das ist so ein Decoder und der ist echt clever gemacht, wie ich finde. Wir haben verschiedene Situationen und haben ein 5x5 Raster und auf diesem 5x5 Raster sind nach irgendeiner Anordnung 6 Polyomino oder so Tetris-Teile positioniert. Und die sind, wie man die so kennt, so ein L und so ein Blitz und so ein längliches und so eine Ecke und ein Quadrat und so. Also ihr kennt ja alle diese klassischen Tetris-Teile und die sind auf so einem 5x5 Raster positioniert und es bleiben dann immer auch 3 Felder frei. Und auf diesen Tetris-Teilen gibt's verschiedene Symbole, nämlich sogenannte sichere Kästchen, die haben so ein blaues Quadrat, dann gibt's die Feuerfallen und die Stachelfallen und die sind unterschiedlich angeordnet, machen im Spiel erstmal keinen nennenswerten Unterschied, außer dass sie uns eine Aussage geben, welches Feld sich denn in unserem Raster wo befindet. Und was wir machen, wenn wir dran sind, ist, wir stellen dem Spiel Fragen. Also wir könnten zum Beispiel eine Frage, oder wir haben erstmal eine Anzeige und diese Anzeige gibt uns vor, wo wir diese Frage stellen, nämlich in welcher Spalte oder in welcher Zeile. Und je nachdem, wo dieser Marker befindet, bekommen wir dann über diese Spalte oder diese Zeile dann eine bestimmte Aussage. Und die Fragen, die wir an das Spiel stellen können, die sind unterschiedlich. Also wir können zum Beispiel fragen, wie viele Gebäude befinden sich auf der ausgewählten Achse? Und dann kann uns das Spiel eine Zahl zwischen 1 und 5 sagen. Und dann wissen wir, wie viele Gebäude, also wie viele von diesen Polyomino-Teilchen befinden sich auf dieser Achse. Oder wir können fragen, wie viele leere Gebiete gibt es auf der gewählten Achse? Und dann kriegen wir eine Antwort zwischen 0 und 3. Das sind nämlich diese 3 Felder, die übrig bleiben. Oder wir können fragen, welche Fallen befinden sich auf der Achse? Oder welche Kästchen eines bestimmten kleinen oder großen Gebäudes befinden sich dort? Und das sind so Aussagen, die wir dann bekommen. Und auch hier haben wir wieder so ein Lochkartenprinzip, weil wir dieses Archaeoskop dann so einstellen auf die gewählte Frage. Und dann legen wir, je nachdem, welche Zeile oder Spalte wir anschauen, dann die Karte entsprechend dahinter. Wir haben so eine kodierte, runde Karte. Und dann legen wir, je nach Frage, die eben hinter dieses Archaeoskop, und haben dann wieder so Löcher in dem Ding, in diesem Decoder drin, die uns dann eben Aussagen geben über diese Fragen, die wir dann gestellt haben. Ja, und die können wir uns dann notieren und dann können wir hinter so einem Sichtschirm diese Polyomino-Teilchen vor uns hinpuzzeln und können dann Hypothesen aufstellen, die wir im Laufe des Spiels eben bestätigen oder falsifizieren. Naja, und wer dann zuerst glaubt, die Position der Gesuchten oder dieser Gebäude rekonstruieren zu können, der hat dann eben dieses Spiel gewonnen. Ich bekomme keinerlei Informationen über das, was du erfragst. Das heißt, wir haben auch hier wieder ein sehr solistisches Spiel. Und in der letzten Zeit sind ja zwei, also Planet X, Suche nach Planet X ist ja schon eine ganze Weile her, aber es sind zwei Spiele erschienen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Nämlich einmal das eben genannte Turing Machine, das ist vom gleichen Autor aus dem Vorjahr. Und auch Chronologic, über das wir eben schon kurz gesprochen hatten. Das ist ein wunderbares Deduktionsspiel, was bei Pegasus erschienen ist, Chronologic Paris. Und jetzt erscheint Chronologic Cusco. Und da haben wir auch eine Lochkarte, deutlich simpler. Aber da ist die große Stärke aus meiner Sicht, dass wir von unserem Gegenüber auch ein kleines Bröckchen an Informationen bekommen und mit der etwas arbeiten können. Weil auch das ist hier mein Kritikpunkt an Archaeologic. Und ich habe gleich ein paar Punkte, die mir richtig gut gefallen. Es ist wieder komplett solistisch. Ich stelle eine Frage, ich stelle die Drehscheibe ein, ich lege die Karte dahinter, ich bekomme eine Aussage, ich puzzle hinter meinem Sichtschirm, ich gebe den Decoder dir und du stellst auch eine Frage und dann machen wir das so nebeneinander her. Ja. Du nickst schon, Stefan.
Ja. Das ist exakt das, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Die Stärke von Chronologic ist einfach, dass die Züge meiner Mitspielenden interessant sind für mich. Und hier sind die Züge für mich komplett uninteressant. Ja klar, ich habe diese Entscheidung, ja, wie wir es auch von Planet X kennen. Wie viele von diesen Punkten, Aktionspunkten gibt denn jetzt mein Gegenüber aus? Bin ich jetzt sofort wieder dran, um mir eine neue Information zu holen oder muss ich noch mal eine Runde warten? Oder wie viel gebe ich dann aus, dass ich dann vielleicht zweimal nacheinander dran bin? Aber mehr an Überlegungen ist da nicht. Und ansonsten fängst du eben an zu deduzieren und aus den Informationen, die du da sammelst, diese Position rauszukriegen. Ich finde auch hier wieder so ein bisschen schade, also ich kann ja eigentlich in der Partie einfach nur irgendwann an irgendeinem Punkt sagen, hier, ich löse das jetzt und gucke, ob das stimmt. Und dann stimmt es, das ist dann gut. Oder es stimmt halt nicht und dann bin ich raus. Ja, dass es da nicht irgendeine Möglichkeit nochmal gibt vielleicht, dass man nochmal weiter am Spiel teilnehmen kann und dann irgendwelche Strafpunkte kriegt oder was weiß ich, ja. Aber dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, das gefällt mir nicht. Und ansonsten fühlt es sich, und das ist ja jetzt auch kein Wunder, du hast es ja gerade schon gesagt, weil der gleiche Autor hier im Spiel ist, es fühlt sich exakt so an wie Turing Machine. Nur bei Turing Machine müssen wir einen dreistelligen Zahlencode herausfinden und hier müssen wir halt die Position von 5 Gebäuden, oder es sind ja keine Gebäude, es sind ja diese Polyominos, auf einem Raster herausbekommen. Ansonsten ist das Prinzip das gleiche und auch hier ist es wieder so, dass am Anfang erstmal natürlich die Augen groß sind, wenn man sich mal diese Mechanik anguckt, die dahinter steckt. Ja, bei Turing Machine, diese Lochkarten fand ich echt faszinierend am Anfang. Hier ist es jetzt dieses, wie hieß es, Chronometer? Nee.
Archaeoskop.
Natürlich, das Archaeoskop. Das sieht toll aus, das ist beeindruckend, das macht echt was her. Aber spätestens nach 2-3 Partien ist es halt nicht mehr interessant. Dann hast du dich dran satt gesehen, hast vielleicht auch so ein bisschen durchdrungen, wie das jetzt funktioniert. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert, habe ich festgestellt. Und dann bleibt eben nur noch diese Mechanik. Und die Mechanik, ja, also sinnbildlich jetzt dafür ist, wir haben ja die ganzen Spiele, die wir heute vorstellen, auch zusammen gespielt. Und ich habe ja jetzt im Vorfeld gesagt, du, lass uns die Sache nochmal auf den Tisch bringen, um nochmal einen letzten Eindruck zu kriegen. Und bei Archaeologic habe ich gesagt, du hast es zu Hause, ich habe es auch zu Hause. Wir können es ja auch einfach mal solo spielen, 2-3 Partien nochmal, dann haben wir genau den gleichen Eindruck am Ende. Und so war es ja auch, ja.
Und wir haben es ja sogar beide zusammen gespielt, aber auch das war wieder eine Spiele, wo wir gemeinsam am Tisch sitzen und wir sind beide, ja, wir quatschen viel und wir sind auch nie einen blöden Spruch verlegen und frotzeln mal oder hauen mal einen blöden Spruch raus. Da sitzt du eigentlich die ganze Zeit vor dir und sagst so, ich möchte jetzt wissen, ob in der Spalte B große Gebäude sind. Und dann rücke ich mit meinem Zeitsteinchen auf der Zeitleiste voran, dann lege ich das dahin und sage, Und dann lege ich mir meine Vermutung hinter meinem Sichtschirm und dann gebe ich dir das Archaeoskop und sagst, okay, ich will rausfinden.
Ja, gibt's ich erinnere Spalte. Mich.
So, und dann, das ist die einzige Kommunikation.
Wir haben es echt versucht.
Ja, du willst ja auch nicht viel reden, weil du bist auch viel am Denken und am Rekonstruieren, aber das ist eben das, was aus so einem gemeinschaftlichen Spieleabend dann eben eine solistische Beschäftigung macht. Also das ist ein bisschen wie, ist ja wurscht. Also auf jeden Fall, was ich wirklich wieder hoch anrechnen muss, also ich finde, das ist wieder von der, ich bin ja kein Mathematiker, ne? Das unterscheidet uns, Aber bin wieder total begeistert, wie du eben diese Informationen auf so einer Karte unterbringst und wie du das dann in diesen Decoder packst und so. Das finde ich, das nötigt mir schon Respekt ab. Und ich muss auch sagen, mir gefällt es auch. Aber genau den Kritikpunkt, den du gerade formuliert hast, nämlich, dass das Spiel dann vorbei ist, den finde ich so schade, weil ich stelle dann eine Hypothese auf und denke, okay, ich habe jetzt irgendwie 3, 4, 5 Fragen gestellt und alle diese Antworten, die ich habe, stützen meine Hypothese. Gibt es andere Möglichkeiten? Ja, klar gibt es die. Aber wenn ich das jetzt noch weiter überprüfen und noch weiter überprüfen will und möglichst zweifelsfrei rauszugehen, verlängert das ja nur das Spiel. So, und dann bin ich ja jemand, der sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Und dann merke ich, ah nee, ist falsch. Die 3 Plättchen hätte ich gerade so ein bisschen rumdrehen müssen oder so. Und dann ist es jetzt nicht grundfalsch, aber es ist halt irgendwie nicht das Ergebnis. Dann bin ich raus und dann spielst du noch 2 Runden weiter und dann sagst du, ja, jetzt habe ich es aber. Und ich hätte es eben auch schön gefunden, wenn man sagt, okay, man riskiert dann vielleicht, dass man mal eine Runde aussetzen muss oder dass man irgendwie ein Leben abgeben muss oder dass man irgendeine Strafe bekommt, was weiß ich welche. Vielleicht beim nächsten Mal muss man eines der Felder verdecken und kriegt vielleicht nicht alle Antworten, die man gerne hätte oder keine Ahnung was. Da gibt es ja Möglichkeiten, das Spiel dann für diese Person schwerer zu gestalten. Aber alles das bietet das Spiel nicht. Das heißt, entweder ich habe mir genug Zeit genommen, das zweifelsfrei zu deduzieren oder ich bin halt raus. So, und das fand ich dann ein bisschen enttäuschend. Und ich erinnere mich an die erste Partie, die habe ich schon nach der Messe gespielt. Und zwar, ich glaube, sogar nach der Messe 23. Da ist es, glaube ich, bei Ludonauta schon erschienen. Im Spanischen ist, glaube ich, ne? Habe ich es mit dem Chris Greff gespielt bei ihm. Und dann habe ich dir noch geschrieben danach und habe gesagt, Stefan, das Spiel wird dir total gut gefallen. Das ist so eine Mischung aus Suche nach Planet X und Turing Machine.
Ja, das weiß ich noch.
Da haben wir gerade Turing Machine, so die ersten 2, 3 Partien gespielt und sagten, oh, das ist eigentlich ganz clever hier, ne? So, bis wir dann nach 5, 6 Partien gemerkt haben, ist aber immer langweilig irgendwann nach ein paar Partien. Und dann habe ich dir das geschrieben und gesagt, ey, Stefan, das ist voll cool, schau dir das mal an. Und dann habe ich aber danach nochmal eine Partie gespielt und glaube noch 1 oder 2 Mal, bevor ich es dann jetzt auf Deutsch bekommen habe, und habe gemerkt, okay, diese Anfangseuphorie, diese Begeisterung, die hat überhaupt nicht getragen oder gehalten. Ich finde, es ist immer noch interessant, was ich hier mache, aber das kann ich mal alleine machen als kleines Logik-, Gedulds-, Übungsspiel, aber da brauche ich überhaupt niemanden am Tisch. So, und ja, auch da ist bei mir diese Euphorie, oder ne, eine Euphorie hatte ich nicht, aber ich war durchaus angetan, das ist relativ schnell verflogen und nach so ein paar Partien bleibt so ein und jetzt. So, und ich weiß nicht, wie viel Logikspiele nach diesem Prinzip Lochkarten der Johan Levet noch erfinden möchte. Es erschöpft sich für mich ein bisschen.
Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Und ich meine, ja, also gib ihm eine Chance, weil das Chronologic, das ist super geworden. Ja, also, und da hat er eben genau dieses Problem auch gelöst. Und da haben wir ja auch wieder Lochkarten vor uns. Also insofern, da ist schon noch Potenzial. Ich würde jetzt hier sagen, wer Solo-Spiele mag, Solo-Logik-Deduktionsspiele mag, der kann sich das gerne mal angucken. Wenn er lieber Zahlencodes löst, Turing Machine. Und wenn er lieber Plättchen legt, Archaeologic. Und wenn er wieder mit anderen Leuten zusammenspielt, was anderes.
Genau. Das ist doch eine sehr schöne Überleitung, denn das war Archaeologic im Deutschen bei Hutter Trade, bei Huch erschienen, von Johan Levet. Und wenn man mit anderen Leuten spielen möchte, dann hast du ja ein Spiel, bei dem man durchaus ein paar mehr Leute am Tisch gut gebrauchen kann.
Ja, und ich verspreche jetzt kommt eins mit viel Interaktion. Also nachdem wir jetzt so 2 Solospiele mehr oder weniger hatten. Denn ich habe eine grüne Schachtel hier vor mir. Eine kleine grüne Schachtel mit jede Menge Fs drauf. Das spricht für ein Spiel von Friedemann Friese und das ist es auch, nämlich wir wollen über Fischen sprechen. Das Stichspiel, das zur letzten Messe 2024 in Essen erschienen ist. Ja, thematisch begeben wir uns auf einen Fischkutter und versuchen, Fische und anderes Getier zu fangen, in Form von Stichen, also sprich in Form von Karten. Und ja, wir haben ein ganz klassisches Stichspiel, wirklich ganz profan, Zahlenkarten von 1 bis 10 in 4 Farben. Es gibt nicht mal einen Trumpf oder sowas in der Art, sondern es ist die ganz klassische Regel, einer spielt eine Karte aus, das ist die Farbe, die vorgegeben wird, du musst bedienen, wenn du kannst. Wenn du es nicht kannst, wirfst du ab, also du kannst nichts wegtrumpfen. Und wer die höchste Karte der angespielten Farbe gespielt hat, der gewinnt den Stich. Naja, und jede Karte, die ich gewinne über einen Stich, ist auch einen Punkt wert. Also das klingt jetzt erstmal relativ dröge. Das würde ich auch fast so sagen, ist es in der ersten Runde, aber wir spielen 8 Runden insgesamt. Und am Ende der ersten Runde nehme ich alle Karten, die ich über die Stiche gewonnen habe, mische sie durch und tue sie auf so ein kleines Board vor mich. Und die Karten für die nächste Runde ziehe ich von diesem Stapel. Das sind meine neuen Handkarten. Und natürlich geht das nicht auf, denn es mag ja Leute geben, die haben vielleicht nur einen oder sogar gar keinen Stich gewonnen. Die dürfen dann neue Karten ziehen von einem Stapel. Und da lauern stärkere Karten drin. Da sind dann plötzlich Karten von 11, 12, 13. Oder man sieht eine Trumpffarbe, denn irgendwann kommt eine Trumpffarbe mit rein. Es gibt Bojenkarten, das sind besondere Aktionskarten, die man unabhängig von der Farbe spielen kann. Ja, und plötzlich hat man eine viel stärkere Hand als die, die vorher vielleicht noch viele Punkte gewonnen haben. Und dann spielt man die nächste Runde. Und gleiches Prinzip, alle Karten, die ich gewinne, geben mir Punkte. Und ich mische die und tue die dann wieder unter meinen Nachziehstapel drunter, sofern vorhanden zumindest. Und ziehe dann wieder einen neuen Pool aus Karten. Ja, und das mache ich in der Regel 8 Runden lang. Also es gibt eine Möglichkeit, wie das Spiel vorzeitig enden kann, wenn mich dieser Nachziehstapel, der aber übrigens echt groß ist, falls der vorzeitig enden oder alle gehen sollte, dann ist das Spiel vorzeitig beendet. Ansonsten gucken wir nach den 8 Runden, wer hat die meisten Punkte gewonnen, also sprich die meisten Fische gefangen. Ja, ein neuer Kniff erinnert so ein bisschen an Deckbau und Stichspiel, so eine, ja, so ein Kind dieser beiden Mechanismen. Und so würde ich es eigentlich auch bezeichnen. Und ich muss sagen, ich hatte einen Riesenspaß dran. Du weißt ja, ne? Ich und kleine Kartenspiele. Wobei wir da nicht immer gute Freunde werden, aber in dem Fall sind wir gute Freunde geworden. Und ich hatte immer einen Riesenspaß dabei, denn es macht mir total Spaß, ja, zum einen zu entdecken, was da in diesem Stapel drinsteckt, auch wenn ich natürlich mittlerweile weiß, was da so alles drin ist. Und natürlich auch immer die Überlegung, hole ich mir jetzt einen Stich mit vielleicht nicht so starken Karten in mein Deck rein oder schmeiße ich einfach irgendwas richtig Schwaches ab, damit ich meine Gegner schwäche? Ja, und diese Überlegung, ja, die macht total Fetz. Zumindest mir.
Ja, du, ein kleines Stichspiele oder kleine Kartenspiele, das ist ja ein Fetisch, der niemals endet, sozusagen. Ja.
Und der gut bedient wurde auch dieses Jahr, muss man sagen. Ne?
Absolut, da kommen ja noch einiges, ist auch schon wieder vieles Neues gekommen. Ich finde an Fischen am interessantesten, und das gefällt mir auch wirklich richtig gut, am interessantesten finde ich, diesen Kipppunkt herauszufinden, wann möchte ich Stiche gewinnen und Punkte machen und wann möchte ich das nicht tun, um mein Deck wieder aufzufüllen mit neuen Karten. Weil diese Mischung ist eine total interessante. Und der Johannes Blumenberg, der Brettspielminister, hat mal auf seiner Seite beim Brettspielministerium mal eine Rezension verfasst und hat genau diese Kipppunkte mal so als grafische, also als mathematische Kurve aufgezeigt, ohne dass ich das jetzt konkret wiedergeben könnte, aber es hat mir sehr gut gefallen, weil es zeigt eigentlich genau so eine Wellenbewegung. Ne? Ich möchte manchmal Stiche gewinnen und Punkte machen und manchmal möchte ich bewusst mal ein bisschen es abebben lassen, um mal in dieser Sprache der Fischerei oder der Seefahrt zu bleiben, um dann mir mal wieder so einen Schwung von neuen Karten in mein Deck zu holen, um dann die nächste Welle wieder mitzunehmen. Und diese Wellenbewegung, die finde ich mega reizvoll in dem Spiel. Auch zu schauen, wo werde ich wirklich schlechte Karten los und kann die irgendwem reinbuttern. Dann hat nämlich die Person, die jetzt in seinem oder in ihrem Deck, und dann schwäche ich ja die Person für die nächste Runde. Das heißt, ich gönne ihr zwar einen Punkt, aber ich schwäche sie für die nächste Runde, um mich dann vielleicht wieder zu stärken, mache dabei aber natürlich selber keine Punkte. Dabei nehme ich aber Anlauf für die nächste Runde und das auszutarieren, das ist eine durchaus komplexe Aufgabe und eine durchaus spannende und reizvolle Aufgabe. Und ich persönlich könnte es gerade dauernd spielen, weil ich finde es wirklich ein schönes Ding. Mein Kritikpunkt an Fischen ist, in einer größeren Runde ist es natürlich reizvoller und gleich ein bisschen beliebiger. Und es dauert natürlich dann auch ordentlich länger. Also es ist so ein Stichspiel, was du nicht mal eben flott runterspielst, wie viele andere, so ein Kartenklopper, sondern das ist so eins, da brauchst du einfach eine gute Stunde, manchmal sogar einen Ticken länger. Und das ist für so ein Karten- und Stichspiel, ich habe ein paar Runden erlebt, wo ich gemerkt habe, okay, das trägt jetzt gerade nicht weiter. So, ne? Also die Begeisterung der Runde war dann nach 5, 6 Runden, die wir das gespielt haben, durch. Wir spielen es aber über 8 Runden und das ist dann doch manchmal eine etwas zähe Angelegenheit je nach Gruppe. Das heißt, man muss schon wissen, worauf man sich darauf einlässt oder worauf man sich dabei einlässt. Und wenn alle da Bock drauf haben und das dann auch gut spielen können und verstehen, worum es geht, dann passt das. Wenn du aber Leute in der Gruppe hast, die das nicht, dieses Prinzip nicht verstehen oder nicht so richtig begreifen, was sie da machen müssen, und die sagen, ja gut, dann nehme ich mal die Karte, nehme ich mal die Karte und dann gar nicht so richtig steuern können, was da eigentlich passiert, dann laufen die relativ schnell leer und verlieren dann auch die Freude. Und dann trägt es eben nicht so gut über 8 Runden. Das ist meine Erfahrung.
Ja, exakt auch meine Erfahrung. Ich würde so weit gehen zu sagen, das ist kein Stichspiel, mit dem du Leute überzeugen kannst, die bisher noch nicht so großen Spaß dran hatten, sondern das ist was wirklich für passionierte Stichspieler, die Bock haben, mal einen neuen Mechanismus und eine neue Herangehensweise einfach mal kennenzulernen. Und gerade dieser Nachziehstapel, der besondere Reiz ist ja, dass die nach unten hin immer stärker werden. Also selbst wenn ich dann in der zweiten Runde dann von diesem Stapel ziehe, dann sind die drei Runden später schon wieder eigentlich relativ schwach, diese Karten, die ich dann dort zur Verfügung habe. Und die Bojenkarten haben wir ja noch gar nicht so genannt, was man da alles machen kann. Ja, du kannst diese Bojenkarten reinschmeißen und dann eine bestimmte Karte aus dem Stich klauen, bevor der Gewinner ihn dann halt an sich nimmt mit den restlichen Karten. Finde ich total mächtig. Oder besonders beliebt war bei uns immer die -3-Karte. Da kannst du nämlich einfach sagen, ich schmeiß die jetzt rein, ich muss die Farbe gar nicht bedienen. Und dann kriegt der Gewinner des Stichs dann plötzlich einfach 3 Punkte abgezogen, sofort. Hat dann aber natürlich auch diese Karte wiederum in seinem Deck und kann das dann später einem wieder heimzahlen. Also, tolle Interaktion. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel Einfluss ich wirklich hier habe, weil es ist eine wunderbare Analogie, ja, mit dieser Wellenbewegung und wir befinden uns auf dem Meer und fangen die Fische. Aber diese Wellenbewegung ist doch relativ regelmäßig und relativ ähnlich in jeder Partie. Und ich habe mich schon an manchen Punkten gefragt, inwiefern werde ich jetzt eigentlich gerade gespielt und inwiefern steuere ich das eigentlich? Ich bin mir nicht sicher.
Das meinte ich gerade mit beliebig, ne? Also gerade in der größeren Gruppe ist dann eben so eine Zufälligkeit oder eine Beliebigkeit da, dass ich eigentlich nur entscheide, will ich jetzt den Stich oder nicht? Oder welche Karte werfe ich ab und womit verstopfe ich jetzt das Deck des anderen und so? Aber so richtig wahnsinnig viel Einfluss habe ich nicht immer und unbedingt, ja.
Aber trotzdem hat es mir in allen Runden, bis auf die, wo dann vielleicht wirklich Leute einfach keine Lust mehr hatten nach 5 Runden, total Spaß gemacht. Und bringt mal richtig frischen Wind rein und würde ich allen empfehlen, die Spaß an Stichspielen haben und auch ein bisschen Erfahrung damit.
Absolut, Zustimmung. Also ich finde es auch ein klasse Spiel, mir macht es echt Freude. Und wenn jemand keine Stichspiele mag, dann ist es nicht das Spiel, mit dem man Leute davon überzeugt. Aber wenn jemand sagt, oh, Stichspiele finde ich grundsätzlich interessant und ich mag gerne ein bisschen so mal eine andere Variante und mag mal ein bisschen was ausprobieren, dann ist das ein prima Spiel, was echt Spaß macht. So, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, echte spannende Geschichte.
Ja. Ansonsten zu den Fakten. Ich glaube, da muss man gar nicht viel sagen. Es ist ein 2F-Spiel. Natürlich von Friedemann Friese. Die Designerin ist Marin Rache. Da musste ich gerade noch mal kurz gucken, weil die mir bisher noch nicht bekannt war. Genau, hat es wunderbar gemacht übrigens. Gefällt mir auch richtig gut, der Stil.
Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Titel. Wir haben ja vorhin schon über den Astor gesprochen. Und beim Astor im letzten Jahr war Perfect Words einer der Titel, die nominiert waren. Ich glaube, gewonnen hat es nicht, aber es war nominiert, meine ich. Und Perfect Words ist jetzt bei Piatnik erschienen, beim österreichischen Verlag. Und wir haben bei Perfect Words ein Spiel, bei dem wir wie so eine Art Kreuzworträtsel erstellen. Wir haben Begriffe, die wir ziehen können von einem Stapel, auf denen sind Substantive drauf oder Adjektive drauf, Farbwörter oder dergleichen mehr. Und die legen wir dann erstmal in die Mitte. Ja, jeder von uns hat Karten im Zugriff und kann aus diesen Karten dann einen Begriff in die Mitte legen. Und sobald zwei Begriffe waagrecht oder senkrecht nebeneinander liegen, legen wir eine Karte da dran mit einer Zahl und einem Pfeil und geben somit an, diese Karte liegen in dieser Reihe miteinander und markieren jetzt gemeinschaftlich Hinweise auf ein Wort. Also in der Spielanleitung zum Beispiel sind die Begriffe Feuer und Groß, wenn die nebeneinander liegen, dann ist das die Reihe 1, ne? Dann gibt es noch Groß und Baum. Wenn wir eine Karte da drunter legen, dann liegen die in einer Reihe. So, und jetzt müssen wir immer entscheiden, wenn wir eine neue Karte, und das tun wir eben reihum, wenn wir eine neue Karte legen, möchten wir eine neue Reihe beginnen oder möchten wir eine bestehende Reihe anlegen? Denn die Zielsetzung ist es, dass wir die Begriffe so weit präzisieren, so weit zusammenbringen, dass wir davon ausgehen, dass jeder und jede von uns eine Assoziation im Kopf hat, die sich zu diesen Begriffen in der jeweiligen Reihe bilden lässt. Also wir spielen das Ganze kooperativ. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, der Begriff, der da in der Mitte liegt, der ist doch so ein bisschen schwammig oder ein bisschen beliebig und ich habe aber einen Begriff im Kopf und wenn ich jetzt eine Karte sehe, die da gut drauf passt und mein Begriff deutlicher macht, dann versuche ich die vielleicht da hinzulegen. Das birgt aber natürlich die Gefahr, dass die anderen sagen so, hä, wir hatten doch gerade voll den guten Begriff im Kopf, mit deinem Begriff machst du gerade irgendwie alles wieder ein bisschen schwieriger, verrückt. So, und dann versuchen wir über Hinweise diese Reihen eben so weit zu präzisieren, dass wir am Ende, wenn die Runde endet, dann alle einen Überbegriff notieren können, der eben sich logisch ableitet, assoziativ ableitet aus dieser Reihe. Und das Spiel gliedert sich eben in diese beiden Phasen. In der ersten Phase legen wir diese Plättchen aus. Wir dürfen dabei durchaus miteinander sprechen. Wir dürfen nur nicht über Assoziationen sprechen. Wir dürfen nicht sagen, ah ja, das ist gut, da wissen wir doch alle, wer gemeint ist, ne, hier und so. Das dürfen wir nicht machen. Aber wir dürfen natürlich sagen, du, lass du mir mal bitte diese Karte liegen oder leg da mal nichts an, ich hab da gleich was und ich kann das hier gut präzisieren, vertrau mir. Also solche Sachen können wir schon miteinander sagen. Und dann bilden wir in der Phase 1 eben so Wortcluster oder Begriffscluster und oder so eben so Reihen. Und wenn alle, also wenn sozusagen das zehnte Pfeilplättchen liegt und auf jedem Pfeil eine Wortlinie ist mit jeweils mindestens zwei Wortkarten, dann endet die Runde und dann dürfen wir über Begriffe notieren, geheim auf einem Zettel. Da gibt es noch so Varianten, dass wir einen Verdoppler haben, Punkteverdoppler, können wir sagen, komm, das legen wir da hin, dann kriegen wir doppelt Punkte, wenn wir das mehrheitlich richtig haben. Wir haben auch das Nichtsplättchen, da können wir sagen, also die Reihe ist uns irgendwie nicht gelungen, die ist verkorkst. Wenn wir das Wort, das lassen wir mal weg, da kriegen wir keine Punkte für. Und dann bekommen wir eben am Ende der Partie beziehungsweise am Ende der Übereinstimmung Punkte, je nachdem, wie viele Mitspieler wir oder Mitspielerinnen wir sind, brauchen wir eben eine Mindestanzahl an Übereinstimmung mit Punkten und dann bekommen wir dafür eben sogenannte Muscheln oder Muschelpunkte und können dann hinten raus in der Tabelle ablesen, wie gut haben wir das eigentlich gemacht. So. Wie hat dir denn Perfect Words, Perfect, Mann, das ist ja gar nicht so ein Zungenbrecher, Perfect Words gefallen, ist ein Spiel von Paul-Henri Argiot.
Schön, dass du ausgerechnet Perfect Words nicht aussprechen kannst, nicht kannst. Perfekt, hier fange ich auch schon an. Guck mal, wir lassen das mal mit dem Titel. Also wir wissen, wovon wir sprechen. Ja, es ist ja wieder eines dieser vielen, vielen, vielen Wort-Assoziationsspiele, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Also da hatten wir ja wirklich ganz, ganz viele Spielarten. Manche haben uns ja richtig begeistert, andere wiederum ziemlich kalt gelassen. Und ich muss sagen, wir haben hier mal wieder einen Vertreter, der neue Ideen hat und der ja so eine Art neuen Mechanismus mit reinbringt mit diesem Kreuzworträtsel und der mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also auch in den Runden, in denen ich es bisher auf den Tisch gebracht habe, die waren alle, also es gab immer dieses nochmal, lass uns nochmal eine Runde machen, wir machen das jetzt besser. Und das zeigt ja halt wirklich, dass dieses Spiel halt weiß zu motivieren und ich finde relativ faszinierend eigentlich daran, dass, naja, also wir haben ja diese erste Phase, in der sprechen wir ja nahezu überhaupt nicht miteinander. Eigentlich sitzen alle sich stumm gegenüber, aber es ist überhaupt nicht irgendwie langweilig, sondern du versuchst jedes Mal bei jeder Karte diesen Gedankengang irgendwie nachzuvollziehen. Was hat der andere jetzt gerade vor? Was denkt er sich dabei? Kann ich das vielleicht sogar noch ein bisschen verfeinern? Ja, im schlimmsten Fall versaust du es komplett. Kann halt auch passieren. Und dann eben natürlich dieses, diese Diskussion, die dann entstehen in dieser Phase, wenn wir dann alles aufdecken und dann eigentlich Begriffe, die komplett klar waren für uns, unterschiedliche Lösungen präsentieren und uns dann wirklich begründen, ja, wieso, warum hast du das jetzt gesagt, ja? Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Also ich habe gestern Abend erst noch mit meiner Frau gespielt und da stand Getränk und Braun und das war für mich so komplett klar, was gemeint ist. Ich kam auf gar keine andere Idee als Cola, ja. Und sie?
Ich kam gerade auf keine andere Idee als Kaffee.
Lustig. So ging's ihr auch, ganz genau. Und ich hatte noch überlegt, das vielleicht zu präzisieren mit einem weiteren Begriff, aber dachte mir, nee, komm, das ist doch easy, ja, das kriegen wir hin. Und deswegen, also du kannst auch in dem Spiel besser werden als Gruppe. Und das ist die große Motivation, die da ist. Und ja, es hätte so ein bisschen rund geschliffen werden können noch an ein paar Stellen. Ich finde, dass die Regel so ein paar Spezialfälle nicht so hundertprozentig hergibt. Also wir hatten zum Beispiel gestern einmal die Situation, Das Spiel endet ja, sobald diese 10 Begriffs, ja, diese Zuordnungen gelegt wurden.
Diese Pfeilplättchen, ne?
Genau. Und sobald an jeder dieser Zuordnungen, also an jedem diesem Pfeil mindestens 2 Begriffe liegen. Ja. Und dann war es so, dass wir am Ende dann noch 2 Begriffe hatten, die nur ein Kärtchen da hatten. Ja, und dann haben wir dann, weil wir gemerkt haben, die Regel verbietet uns das nicht, diese Kärtchen einfach irgendwo komplett sinnlos woanders dran gelegt, bis wir dann welche aufgedeckt haben, die uns besser gepasst haben, weil wir einfach keine Idee hatten, wie wir die jetzt noch sinnvoll anlegen könnten, die dort auslagen, ja, weil wir haben ja immer 10 Stück zur Auswahl. Und das hat sich irgendwie falsch angefühlt in dem Moment. Ja, also ich habe aber auch nichts gefunden, was mir das irgendwie verbieten würde. Das sind jetzt Kleinigkeiten, die machen das Spiel nicht kaputt und überhaupt nicht. Ansonsten, ich finde diesen Kniff mit diesem Doppelt- oder Nichts-Plättchen wirklich super. Ja, dass man dann, ja, also auch wieder das gleiche Thema wie eben. Da ist ein Begriff, wo ich mir denke, ja, ist doch glasklar, was da gemeint ist. Und dann plötzlich sagen zwei Leute, ja, dieses Nichts-Plättchen würde ich da gerne mal drauflegen, ja, bei Getränk und Braun. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und du denkst dir, okay, anscheinend ist es doch nicht so logisch, wie ich dachte. Und richtig coole Assoziationsüberlegungen, die ich da mache. Und ja, ist für mich eine dicke Empfehlung.
Also für mich auch. Das ist eines dieser Spiele, die so ein bisschen eine Qualität haben, wie bei So Clever, was ich immer wieder gerne auf den Tisch bringe, weil wir eben gemeinschaftlich überlegen, was meint das Gegenüber, und weil wir uns über diese Begriffe versuchen, in die Gedankenwelt unseres Gegenübers hineinzubegeben und zu versuchen, also versuchen zu verstehen, was meint mein Mitspieler, meine Mitspielerin, und haben wir gerade ein gemeinsames Verständnis von dem, was da auf dem Tisch passiert. Und das finde ich erstmal immer eine schöne Herangehensweise oder auch eine schöne Botschaft. Und das ist das, was mir hier so gut gefällt. Ich finde, Perfect Words ist genau so ein Titel, wo wir in einem super Zeitkorridor sind von 20, 25 Minuten, so dass man nach einer Partie ganz easy sagen kann, komm, spielen wir nochmal und vielleicht sogar noch ein drittes Mal. Und das macht mir tatsächlich richtig großen Spaß. Habe ich auch einige Male jetzt gespielt, mitgespielt, mit auf dem Tisch gehabt. Und ist wirklich ein kleines Highlight, was mir richtig gut gefällt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir über dieses Spiel auch an anderer Stelle nochmal sprechen werden.
Ja, das ist auch mein Gedanke.
Ich habe im aktuellen Spiel des Jahres Podcast auch mal reingehört, ne? Und da ist es bei, ich glaube, 3 von 4 RezensentInnen gut angekommen. Und ich kann das hier unterstreichen. Und der Steff Kessler hat am Ende dieser Diskussion zwischen Marei, Harald Schrapers, Carsten Grosser und Steff gefragt, habt ihr verstanden, warum das so ein Meeresthema hat? Und ich dachte sofort, nee, völlig willkürlich. Gibt halt Muschelplättchen, also die haben halt irgendwie das ein bisschen schicker machen wollen, indem die Pfeile an so Sonnenschirme angelehnt sind, und auf einigen Karten sind halt Krabben drauf. Die Krabbenkarten sind dann einfachere Begriffe als die anderen, und dann kann man es ein bisschen leichter machen, und dann sind so kleine Muscheln noch drauf und so, also alles ganz nett. Aber aus meiner Sicht das Thema mit diesen Meeresbildern vollkommen unnötig. Da hätten mir kleine Wortkärtchen gereicht, aber das ist wirklich ja, keine echte Kritik, sondern nur eine Meinung und ein Geschmack. Das Spiel selber ist einwandfrei, macht Riesenspaß, ist für 2 bis 6 Spielende geeignet. Perfect Words von Paul-Henri Argiot bei Piatnik.
Ja, vielleicht noch ein Wort noch zum Schluss. Es gibt noch eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Das ist diese Wertung am Ende. Wir haben gestern gespielt und ja, die Runde lief okay. Und dann sagst du meiner Frau, hey, wir haben eine Goldmedaille gewonnen. Und sie sagt zu mir, okay, krass, hätte ich gar nicht gedacht, weil wir hatten ja jetzt doch nur 3, 4 Sachen falsch. Naja, aber also Goldmedaille ist nur die viertbeste Auszeichnung, weil danach kommt noch großartig, unglaublich und perfekte Wortmeister. Also das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, warum die Goldmedaille der 4. Platz ist und die Silbermedaille der 5. Und ja, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Hat er jetzt für Lacher gesorgt?
Das glaube ich wurscht. Ich habe mir diese, mir sind solche Wertungen auch egal. Also ich habe auch so nach einer Partie So Clever oder Just One, wer zählt denn da die Punkte und sagt, oh, guck mal, wir sind wieder ein bisschen besser als eben, sondern ich glaube, hier geht es um das subjektive Gefühl, das wir am Tisch hatten. Mir ist es immer vollkommen wurscht, wie viele Punkte wir da richtig haben oder wo wir mal einen Fehler gemacht haben, sondern das, was hier passiert, ist die Interaktion, sind die Diskussionen hinten raus, ist das, hey, wie bist du nur auf den Begriff gekommen? Ach so, ja klar, unter der Perspektive verstehe ich es voll und so. Und das ist das, was das Spiel so großartig und so interessant macht. Ja, Perfect Words von Piatnik.
Ja, dann kommen wir, glaube ich, schon zu meinem letzten für heute, so wie es aussieht. Und zwar ist das jetzt Sunavalo, erschienen bei den Game Builders. Und Sunavalo, alleine wenn man das Cover sieht, fühlt man sich direkt erinnert an Plantanubo. Beide ebenfalls, ja, also beide vom gleichen Autor, Andreas Odendahl, wobei bei Plantanubo war ja noch Michael Keller und Uwe Rosenberg mit dabei. Das wiederum jetzt hier Sunavalo hat Ode alleine ja sich ausgedacht. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, Und ja, spielt auch wieder in dieser Solarpunk-Welt. Also sprich, es ist postapokalyptisch. Diese großen Bäume sind aus dem Boden gewachsen als kleiner Notruf der Natur. Und sie versuchen quasi das Klima vor dem Kippen und vor der totalen Katastrophe zu bewahren und bieten gleichzeitig den Menschen Schutz und Behausung. Ja. Und genauso farbenfroh wie Planta Nubu ist jetzt auch Sunavalo, und in dem gleichnamigen Tal spielt sich das Ganze ab, denn dort betreiben wir Bauernhöfe und möchten Waren produzieren und das nahegelegene Dorf damit beliefern. Und diese Waren, ja, das sind zum Beispiel Getreide und Seerosen oder diese Blüten, aus denen man Energie gewinnen kann. Also alle, die sich schon mal mit dieser Solarpunk-Welt irgendwie auseinandergesetzt haben, werden wahrscheinlich gleich wissen, worum es geht. Ich hatte nur andersweise mal so ein bisschen was drüber gelesen. Was wir hier haben, ist ein ja wirklich lupenreines Produktions- und Handelsspiel, was wir über insgesamt 3 Runden spielen und indem wir versuchen, möglichst viele Aufträge, also punkteträchtige Aufträge zu erfüllen. Und der Kern sind Kartenstapel, die wir in einer Auslage haben und ja, so ein Bauernhofboard, was vor uns liegt. Und was wir eigentlich in fast jeder Runde zumindest machen, ist, dass wir uns eine Karte kaufen und die in eine der gleichfarbigen Spalten in unserem Bauernhof legen. Ja, die Karten kann ich aus einer großen Auslage holen, da sind sie meistens ziemlich teuer. Ich kann sie aber auch aus meiner eigenen Auslage holen, denn ich habe immer 3 Karten in meiner Auslage liegen und muss für jede dieser Karten, die ich dorthin lege, auch immer einen Preis festlegen. Sprich, ich muss Ressourcen drauflegen und habe damit diesen Preis bestimmt. Und wenn ich die dann zu mir hole, schmeiße ich die einfach ab, die Sachen, die draufliegen, und habe die dann auch für mich gekauft. Ich kann aber auch als dritte Möglichkeit eine Karte aus der Auslage meines Gegenübers mir holen und muss dann exakt die Waren bezahlen, die er wiederum oder sie auf diese Karten draufgelegt hat. Ja, also das heißt, man kann versuchen, auch so ein bisschen sein Gegenüber entweder zu blockieren oder eben ein bisschen was rauszukitzeln an Bezahlung. Ja, und die lege ich dann an die entsprechende Spalte an und aktiviere dann alle Karten, die in dieser Spalte sind. Und da kann man sich schon vorstellen, im Laufe des Spiels werden eben diese Aktionszüge immer länger. Das ist ein Mechanismus, den ich so schon mal zum Beispiel in Deus gesehen habe und der mir auch damals, das ist ja schon über 10 Jahre her, wurde auch seinerzeit zum Kennerspiel des Jahres, ich glaube Empfehlungsliste, hat mir da wahnsinnig gut gefallen. Ja, und was tun die Karten? Hauptsächlich produzieren sie Waren. Manche haben aber auch Drohnen abgedruckt und diese Drohnen wiederum transportieren meine Waren an die Aufträge. Und auch da gibt es wieder 3 verschiedene, nämlich öffentliche, da gibt es ein kleines Wettrennen zwischen mir und meinem Gegenüber. Ich habe persönliche Aufträge, die halt nur ich beliefern kann. Und es gibt auch Schiffsaufträge, und das ist eine ganz eigene Aktion. Da nehme ich mir dann auch keine Karte meiner Auslage, sondern gebe einfach eine bestimmte Menge an Waren ab, um mit einem Schiff oder ein Schiff dann zu beliefern, was wiederum die Waren dann abtransportiert. Das alles bringt uns natürlich Punkte für die Endwertung. Und vielleicht als letztes Detail noch, auf meinem Bauernhofboard habe ich so kleine Fässer und Truhen und auch Schiffe. Und immer wenn ich eine bestimmte Auftragsart erfülle, kann ich so 1 von diesen Teilen runternehmen und auf den entsprechenden Auftrag draufstellen. Und damit schalte ich wieder neue, ja, Fähigkeiten, manchmal auch Punkte frei. Und ja, zum Beispiel einen Markt, den ich verbessere, weil ich auch über einen bestimmten Tauschhandel eben meine Waren auch über den Markt mir holen kann und dann verbessere ich den Kurs. Ja, und so weiter. Das müssen wir jetzt nicht alles im Einzelnen aufführen. Ja, und nach den 3 Runden ist das Ganze vorbei und wir rechnen ab und gucken, wer das Ganze besser gelöst hat. Ja, Sunavalo. Ja, Handelsspiele hatten wir jetzt schon im Laufe der Geschichte der Brettspiele ja schon echt sehr, sehr, sehr viele. Und irgendwie war mein erster Gedanke, als ich das Ganze gesehen habe, hat sich ja auch so ein bisschen erschöpft irgendwie, ne? Aber ich muss sagen, es hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich glaube, dir ging es ähnlich.
Absolut. Also bei reinen 2-Personen-Titeln, und um einen solchen handelt es sich ja, bin ich immer erstmal interessiert. Das finde ich immer interessant, wenn du so ein Spiel hast, so Kopf an Kopf. Wer macht das Rennen? Das interessiert mich. So. Ich habe bei Sunavalo am Anfang ein bisschen gebraucht, in diesen Bezahlmechanismus reinzukommen. Weil es ist ja so, dass du Waren produzierst und dann mit den Waren, die du produzierst, selber den Preis festlegst für die Karten, die du in deiner Auslage hast. Das heißt, dein Gegner kann dir diese Karten ja dann abkaufen zu diesem festgelegten Preis oder aus der teuren Auslage. Das heißt, meistens kauft man entweder Karten beim Gegenüber, dann bekomme ich die von mir eingesetzte Ware und die von dir obendrauf. Also ich verdopple sozusagen das, was ich da hingelegt habe. Oder wenn du es mir nicht abkaufst, dann kann ich mir die Karten selber nutzen zu dem von mir festgelegten Preis. Und dabei achte ich natürlich so ein bisschen darauf, was hast du für Ressourcen? Dann lege ich da vielleicht Ressourcen drauf, die du nicht bezahlen kannst, weil du sie gerade nicht zur Verfügung hast, weil ich die Karte gerne selber haben will. Oder ich versuche mal, dir ein gutes Angebot zu machen, mal auf eine Karte zu verzichten, indem ich dir mal ein Angebot mache mit einer Ressource, die du hast, die ich gerne hätte, die ich gut gebrauchen kann und so. Und das ist schon ein sehr interessanter Mechanismus. Gleichzeitig dauert es oder hat es für mich einen Augenblick gedauert, da gut reinzukommen. Ich weiß noch, in meiner ersten Partie habe ich wenig produziert und alles, was ich produziert habe, ist eigentlich immer für das Bezahlen dieser Karten schon wieder draufgegangen. Und wenn du dann ein bisschen Pech hast beim Ziehen der Karten und wenig von diesen Produktionskarten ziehst, dann hast du auch nicht dauernd neue Ressourcen. So. Und ich bin dann in meiner ersten Partie so ein bisschen leer gelaufen. Und du hast aber schon fleißig geliefert, weil du das eben, weil es nicht deine erste Partie war, die wir gemeinsam gespielt haben, warst du schon immer schön am Ausliefern. Und mir haben da hinten und vorne die Ressourcen gefehlt. Ich habe da gar kein Bein auf den Boden bekommen. Ich habe aber gemerkt, dass mir das Spaß macht. Also nicht, dass ich kein Bein auf den Boden bekommen habe, aber das, was ich da prinzipiell mache.
Das wiederum hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich wohl. Ja, aber so dieses dieses Austarieren von, was möchte ich zum Bezahlen nehmen, was möchte ich selber nutzen, was möchte ich dir anbieten. So, das ist ein spannender Mechanismus oder das ist eine spannende Entscheidung, die ich hier treffe und auch, was möchte ich eigentlich im Spiel erreichen? Möchte ich Schiffsaufträge erfüllen? Möchte ich mit den Drohnen Waren liefern und dafür Punkte bekommen? Was schalte ich mir in dem Spiel frei? Ich bin ja sowieso jemand, wenn du mir ein Spielerboard gibst, wo einzelne Effekte durch kleine Holzmarker verdeckt sind und ich kann mir die freischalten im Laufe des Spiels, dann bin ich schon mal irgendwie interessiert. Ne? Das macht mir einfach Spaß. Und auch in jeder Partie neu zu gucken, okay, welchen Weg gehe ich jetzt? Versuche ich jetzt, möglichst meine Handelsoptionen zu vergünstigen durch gute Tauschpreise? Oder möchte ich mir ein Einkommen freischalten jede Runde? Oder möchte ich auf so einer Leiste weiterkommen, wo ich mir so Plättchen hole, die mir dann auch nochmal wieder Vorteile bringen? Und das sind immer Entscheidungen, die ich treffe. Und die machen mir Spaß. Und deswegen ist das ein Spiel, was für mich einen gewissen Wiederspielreiz hat. Es ist durchaus kompliziert, also nicht komplex, aber es ist kompliziert, es ist ein bisschen umständlich, alles ist nicht so ganz eingängig und man macht immer wieder auch so ein bisschen einen Fehler, dass man denkt, ach ja, stimmt, das hätte ich, ach stimmt, das muss ich noch machen, ah ja, den muss ich noch, da habe ich noch ein Dings vergessen. So, das passiert relativ schnell und es ist gut, wenn beide so ein bisschen aufmerksam mitgucken. Und was ich bei dem Spiel, also man kommt nicht gut rein, es ist sehr umständlich zu erklären auch, finde ich, also es ist nicht so, dass man das erklärt, dann sagt man, ah ja, okay, habe ich verstanden, sondern das ist ganz oft so, okay, und was mache ich jetzt damit und wie funktioniert das jetzt? Also man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, da gut reinzukommen. Ich finde die Anleitung ein bisschen sperrig. Ich weiß nicht, wie du sie empfunden hast, aber ich fand sie durchaus ein bisschen, ja, unzugänglich auf den ersten Blick.
Ja, also sie ist halt sehr ausführlich. Ich hatte den Eindruck, dass man ja das auch gemerkt hat, dass eben die Regeln jetzt, ja, also das Spiel ist halt kompliziert, wie du es nennst, und das hat man wahrscheinlich bemerkt und wollte wirklich versuchen, da jedes Problem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen und jedes Problem aufzuklären und hat dann vielleicht so 2-3 Schleifen in der Anleitung zu viel gedreht. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ja, aber ungeachtet dessen macht mir das tatsächlich einen Riesenspaß. Also ich finde es wirklich einen schönen Titel. Das Thema ist an der Stelle komplett geschenkt. Also ich kann mit diesem Solarpunk-Thema wenig anfangen. Ich habe das auch schon bei Plantanubo, das hat mich ja nicht ganz so überzeugt, nicht ganz so abgeholt. Das hier holt mich auf der mechanischen Ebene viel stärker ab. Das Thema erlebe ich da natürlich keineswegs. Also da kriege ich gar nichts von mit. Ich denke mir jetzt nicht, produziere ich ein Glücksklee oder ein Seerosenblatt und das verkaufe ich dann mit einer Drohne an so, nee, ich sage, komm, ich mache hier einmal grün, einmal gelb, einmal blau, dann lege ich mir die Holzklötzchen dahin. Dann sage ich so, die liefere ich jetzt mit der Drohne darüber und dann schalte ich mir hier das Fässchen frei und dann kann ich jetzt hier auf der Leiste weitergehen. Also das ist so, diese Welt ist irgendwie schön, aber irgendwie kann ich mit ihr nicht so viel anfangen, glaube ich. Das ist so ein bisschen mein Ding. Aber ja, mechanisch, wie gesagt, macht mir das echt Spaß.
Also beide haben es ja, also Plantanubo und Sunavalu haben es ja nicht geschafft, einen in die Welt irgendwie reinzuziehen. Auch wenn ich sagen muss, die Illustrationen von Lukas Siegmon, also die sind wirklich ganz, ganz toll. Gerade das Cover, auch bei beiden Spielen, haben mich unheimlich angesprochen und finde ich farbenfroh und ja, ansprechend, sehen schön aus im Regal. Also insofern, das erfüllt es aber mehr thematisch nicht. Ja, die erste Partie hast du gerade genannt, ja. Also du warst ja bei meiner ersten Partie nicht mit dabei und ich kann das aber voll und ganz bestätigen. Das ist eine reine Lernpartie. Du vergisst ständig, diese Karten wieder nachzulegen, ja. Sobald du eine aus deiner Dreierauslage quasi verloren hast, sag ich mal, oder weggenommen wurde. dann vergisst du bei den Schiffsaufträgen eine Karte abzuschmeißen. Das sind so kleine, fitzelige Details. Und was vor allen Dingen in der ersten Partie eigentlich überhaupt nicht passiert ist, dass du aus der Auslage deines Gegenübers Karten kaufst, weil du einfach viel zu sehr damit beschäftigt bist, deine eigenen drei schon mal zu verwalten und irgendwie zu bezahlen und die irgendwie bei dir gewinnbringend einzubauen. Das machst du ab der zweiten Partie. Und dann entfaltet es auch seinen vollen Reiz an der Stelle. Und ja, es hat mir in den Partien immer wieder großen Spaß gemacht, weil da auch einfach eine gewisse Abwechslung drin ist. Du sagst gerade, du schaltest diese Plättchen frei mit den Sonderfähigkeiten. Du kannst eine Endwertung mit den Sonderplättchen auch freischalten, wenn du auf diesen Leisten nach oben gehst. Dann gibt's ja noch diese Dorfkarten, die so eingestreut werden. Da gibt's, ich glaube, 6, 7, 8 verschiedene. Insgesamt davon kommen immer nur 2 pro Ära ins Spiel, die wiederum so eine Art kleinen, ja, Tauschhandel, nenne ich es mal, aktivieren, von dem das Gegenüber aber auch was hat. Also das geht da nicht leer aus dabei, ja. Und ja, also cooler Titel, auf den ich wirklich Lust habe, ihn auch noch weiter zu erforschen, was da noch so alles drin steckt, muss ich sagen.
Ja, geht mir genauso. Wirklich ein schöner Vertreter, ein schönes Zwei-Personen-Spiel. Und wenn man da mal jemanden gefunden hat, der das gut kann oder die das gut kann, dann kommt man da auch relativ schnell wieder rein, ne? Also wenn man mal mit einem Partner, einer Partnerin 2, 3, 4 Partien gemeinsam gespielt hat, dann ist das durchaus in so einer Stunde gespielt. Am Anfang würde ich sagen, dauert es eher 1,5 Stunden so in der ersten Partie. Und dann würde ich immer empfehlen, lasst es euch erklären nach Möglichkeit. Dann fällt es euch ein bisschen leichter reinzukommen. Aber wirklich ein schöner Titel. Guter Kennerbereich, Sunavalo von Andreas Odendahl in der Gestaltung von Lukas Siegmon, erschienen bei den Game Builders.
Ja, ja, von einem Genie, von dem Genie Andreas Odendahl, kommen wir jetzt zu einem weiteren Genie.
So hast du mich noch nie genannt, aber dann mache ich gerne weiter.
Ja, das meinte ich nicht ganz, aber erzähl mal weiter.
Jetzt widerruft er schon. Ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren Genie, nämlich Galileo Galilei. Das ist neben Seti und Teagarden einer der drei Titel, mit denen Tomasz Holek letztes Jahr in Essen sich vorgestellt hat oder auf der BerlinCon sich schon vorgestellt hat und gesagt, hier Leute, keiner kennt mich, aber ich habe mal drei knaller Titel am Start, nämlich Galileo Galilei, Seti und Teagarden, und schaut mal, was ich kann. Und bei Seti hat er ja schon sehr abgeliefert, der Tomasz Holek. Das haben wir ja schon ausführlich besprochen hier. Und bei Seti, das haben wir ja zum ersten Mal auf der BerlinCon gesehen und erlebt. Und da hat mich gleich das Artwork total begeistert und überzeugt. Ich fand es erstmal, sieht es wirklich cool aus. Du hast so einen länglichen Plan. Da ist so eine Universität abgebildet.
Entschuldigung, du meinst Galileo Galilei, du hast gerade Seti gesagt, aber ich glaube alle, ja, ich will nur sicher gehen, dass alle da verstehen, wovon du gerade sprichst.
Ja, wir sprechen also, über ganz schön clever.
Ja.
das neue Expertenspiel von Tomasz Holek. Nein, Entschuldigung, Galileo Galilei. Wir sprechen über Galileo Galilei und der Autor ist Tomasz Holek und der hat auch Seti und Teagarden gemacht. Seti haben wir schon besprochen. Teagarden habe ich noch nicht gespielt. Galileo Galilei ist der Titel, über den wir jetzt sprechen. Und den haben wir auf der BerlinCon zum ersten Mal habe ich den gesehen. Und das Spiel ist bei Frosted Games erschienen im Deutschen. Dann war ich da am Stand. Eigentlich wollte ich mir das Unbewusste angucken. Und dann hat mich aber Galileo Galilei tatsächlich sehr in seinen Bann gezogen, optisch, weil ich finde es wunderschön gestaltet. Die Gestaltung ist von Michael Peichel. Wir haben erstmal eben so einen länglichen Spielplan, auf dem sehen wir so eine Universität mit verschiedenen Leisten. Wir sehen da drunter so einen kleinen Keller, auf den kommen wir gleich. Und dann liegen da wunderschön gestaltete Planetenkarten aus, ne, mit so ja Himmelskörpern, Planeten, Sternen und so weiter. Und das Besondere ist, wir haben ein Spielerboard und auf diesem Spielerboard befindet sich so ein bewegliches Observatorium, also ein bewegliches Fernrohr. Und mit diesem Fernrohr können wir dann Felder erreichen, die uns eine Aktion geben. Und zwar einige davon sind fix definiert und einige tauschen mit so beweglichen Plättchen immer wieder durch. So, das heißt, wenn wir unser Fernrohr bewegen, das dürfen wir immer zwischen 1 und 3 Felder bewegen, können wir uns entweder zwischen der fest aufgedruckten Aktion oder jener entscheiden, die durch diese beweglichen Plättchen, die wir so durchrotieren, dann festgelegt werden. Was wollen wir machen? Siegpunkte. Wie wollen wir das machen? Wir haben dazu verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Optionen. Eine Option ist, dass wir uns mit unseren Universitäten in der oder mit diesem Universitätsanzeiger in dieser Universität weiter bewegen und dann bekommen wir Siegpunkte und Boni, die ausgeschüttet werden. Wir haben die Möglichkeit, natürlich mit Würfeln, die wir bekommen, diese Planeten zu entdecken. Das sind sogenannte Lichtwürfel. Das ist eigentlich das zentrale Element in diesem Spiel. Die Lichtwürfel sind so ein bisschen die Währung. Das heißt, ich versuche, möglichst viele von diesen Lichtwürfeln zu bekommen. Maximal 4 kann ich gleichzeitig auf meinem Plan haben. Und die versuche ich dann eben nach und nach zu steigern. Die gibt's in Gelb, Rot und Blau. Und ich kann dann Entdeckungen machen oder eben diese Himmelskörperkarten an mich nehmen, wenn ich eben Lichtwürfel in einer angegebenen Anzahl und Farbe oder Farbkombination abgebe, dann bekomme ich dafür Boni, dann bekomme ich dafür Punkte. Und wenn ich diese Entdeckungen komplett mache, dann kann ich die auch an meinen Plan anlegen und kann mit so Büchern auf so einer Buchleiste da auch noch weiterlaufen. Also wie oft bei so Eurogames gibt es da ganz viele ineinander verzahnte Mechanismen und Leisten, auf denen ich hin und her laufen kann. Und das ist nichts, was nicht schon mal irgendwie da gewesen wäre, aber hier auf eine sehr schöne Art und Weise miteinander verknüpft. Ein ganz zentrales Element in diesem Spiel, oder eigentlich zwei zentrale Elemente in diesem Spiel, sind zum einen die Kometen. Die Kometen kann ich von meinem Spieltableau entwickeln, kann sie einsetzen, um diese Entdeckungen der Himmelskörper und der Sternbilder etwas günstiger zu machen. Das kann ich bis zu zweimal machen. Wenn ich einen Kometen genutzt habe, wird er dann für das nächste Mal stärker und dann kann ich ihn in eine Leiste einsetzen. So ein bisschen wie bei den Astrobienen unten diese Kryokammer, da kann ich den einsetzen, bekomme so einen einmaligen Sofortbonus und dann ist das Feld aber auch belegt. Und das zweite zentrale Element sind Inquisitoren. Ich bekomme, wenn ich Planeten entdecke, kommt natürlich sofort die Inquisition auf den Plan. Und das ist sehr thematisch, weil es natürlich zu Galileos Zeiten üblich war, dass die Inquisition kam, wenn die Wissenschaftler etwas entdeckt oder behauptet haben. Und die Inquisition kommt erstmal in deinen Keller. Und immer dann, wenn du wenn du mindestens einen Inquisitor bewegt hast, dann wird am Ende der Runde geschaut, wo steht im Keller der Universität, wo stehen die Ketzer, also gibt es eine Ketzereianzeige, wo stehen die gerade? Und dann bekomme ich dafür eben Plus- oder Minuspunkte. Der Keller ist aber so aufgebaut, dass du mehrere Inquisitoren in deinem Keller sammelst oder lagerst, die kommen dann halt immer zu dir und du musst die, es ist echt schwer, die dann nach vorne zu bewegen in deinem eigenen Keller. Und es wird immer geschaut, auf welchem Feld stehen die und dann bewegt sich eben dieser Ketzereianzeiger auf dem zentralen Spielplan nach vorne oder nach hinten und bringt dir eben Plus- oder meistens eher Minuspunkte. Und das Ausbalancieren dieser Inquisition, das ist für mich ein ganz zentrales Element in dem Spiel, weil da skalierst du hinten raus deine Punkte. Also entweder verlierst du ganz viele Punkte oder du gewinnst ganz viele Punkte. Aber du musst mit diesen Inquisitoren, die durch diese Entdeckung in deinen Keller kommen, versuchen, möglichst gut umzugehen. Es gibt da noch so ein paar Bonus-Elemente, so Proportionalwinkel heißen die. Das ist eben etwas, was Galileo damals entdeckt hat und ich glaube sogar verkauft hat. Und diese Proportionalwinkel kann man dann einsetzen, um so freie Aktionen zu machen im eigenen Zug, also neue Würfel zu bekommen, die Würfel zu manipulieren, die Inquisitoren im eigenen Keller zu bewegen und so. Also gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Es gibt noch eine asymmetrische Variante mit unterschiedlichen Fähigkeiten der Astronomen. Also kann ich mich entscheiden, haben wir alle die gleichen Voraussetzungen oder gibt es da eben mal einen Unterschied? Dann habe ich eben diese Universitätsleiste, auf der ich weiterlaufen kann, diese Bücherleiste, auf der ich weiterlaufen kann. Und diese Elemente alle in Einklang zu bringen, wie das bei einem schönen Kennerspiel, bei einem schönen Eurogame ist, das ist hier unsere Aufgabe. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in alle Details gehen. Ich habe eh schon wieder viel zu viele Details hier angesprochen. Das zeigt aber, dass mir dieses Spiel sehr, sehr gut gefällt. Nicht nur optisch, gibt zwei, drei Kritikpunkte gleich auch, sondern auch in der, mal wieder Buzzword, in der Verzahnung der Elemente finde ich es wirklich schön und ich finde es eben auch hier interessant zu schauen, wie viel dieser Inquisitoren vertrage ich, auf welche dieser Entdeckungen gehe ich, möchte ich eine Entdeckung, die mir wenig Punkte bringt, dafür aber keinen Inquisitor oder will ich eine Entdeckung, die mir viele Punkte bringt, vielleicht auch noch einen Bonus bringt, dafür muss ich aber noch einen Inquisitor in meinen Keller holen oder bewegen. Das sind so Elemente, wo man sich manchmal von seiner eigenen Gier dann verleiten lässt, sagen, ach komm, dann so einen Inquisitor vertrage ich noch, wenn der aber zu weit links steht im Keller, dann geht diese Ketzereianzeige nicht weiter vorwärts und dann verpasse ich möglicherweise diesen Zeitpunkt, da in einen positiven Bereich zu rutschen und das kann mich dann hinten raus einholen. Also das finde ich thematisch unheimlich stark gemacht. Je mehr Wissenschaft ich betreibe, desto mehr komme ich bei der Kirche aufs Radar und aufs Tableau. Also finde ich hier wirklich toll umgesetzt, gefällt mir richtig gut. Und jetzt kommen wir gleich noch zu ein paar Kritikpunkten, aber ich hole mal Luft und frage mal, Stefan, habe ich was vergessen oder möchtest du was ergänzen? Und wenn nein, wie findest du denn Galileo Galilei?
Ja, also ergänzen würde ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, das war jetzt schon relativ ausführlich. Also es gibt natürlich noch so ein paar Stellschrauben, die wir jetzt nicht genannt haben, aber ich würde erstmal gerne auf die Optik so ein bisschen eingehen. Die hast du ja schon genannt, die hatte ich gleich angesprochen. Das ging mir auch genauso. Bei dem Thema Astronomie, und das war ja auch bei SETI so, bin ich ja auch gleich schwach geworden, das spricht mich einfach sofort an. Ja, alles, was irgendwie mit Weltraum, mit Planeten zu tun hat. Und ja, das Thema kommt auch nur wirklich über diese optische Gestaltung auch wirklich rüber. Das macht's aber ganz, ganz toll. Die Karten sehen toll aus und dadurch fühle ich mich auch mit diesem Fernrohr, ja, dieses Aktionsboard, fühle ich mich schon so ein bisschen auch reingezogen in dieses Thema, auch wenn's natürlich irgendwie schon sehr aufgesetzt ist. Ich finde allerdings, dass es redaktionell da einige Fauxpas gab. Und zwar, das fing schon damit an, ich habe mir die Schachtel genommen, habe mir mal den Klappentext sozusagen hinten drauf mal durchgelesen. Und da lese ich was von fachkundigen Astrologen. Und ja, ich habe das auch nochmal so ein bisschen nachgeschaut im Internet. Diese beiden Zweige Astronomie und Astrologie haben sich wohl erst so im 17. Jahrhundert, also zu der Zeit von Galilei, so richtig getrennt voneinander. Trotzdem würde ich sagen, nach heutigen Gesichtspunkten ist Galileo Galilei und auch seine Kollegen Kepler und Kopernikus, die wir da auch alle noch spielen, doch eindeutig Astronomen und nicht Astrologen. Ja, also, ja, fand ich erstmal ein bisschen komisch, aber gut, vielleicht liegt's noch an dieser nicht so genau zu definierenden Trennung. Dann hast du dieses Board vor dir mit dem Teleskop und das ist komplett wackelig. Das ist so, das ist verbogen, ja, wir hatten es ja jetzt letztens wieder auf dem Tisch und du musst eigentlich echt aufpassen, dass sich da nicht ständig irgendwas verdreht wieder und das wackelt und ja. Das ist alles irgendwie. Das ist
halt sehr wellig. Ich glaube, da ist der Leim einfach in der falschen Richtung aufgetragen und dadurch hast du wirklich so eine Biegung in dem Board drin, die mir auch überhaupt nicht zusagt, ja.
Ja, ja. Dann hast du, diese kleinen halbrunden Plättchen, die du immer so schiebst. Das ist so ein bisschen eine fummelige Geschichte. Es funktioniert aber halbwegs. Aber, der Verlag oder die Verlage, die haben sich, eigentlich sehr große Gedanken gemacht, wie wir denn die mit diesen Lichtwürfeln gerade auch die Farbfehlsichtigen hier mit ins Boot holen. Das haben sie wirklich cool gemacht, also wirklich toll. Die haben auf jedem dieser Würfel nochmal so einen Punkt links, rechts oder oben aufgedruckt, neben jede Zahl, sodass man eben sehen kann, ich glaube, die gelben Würfel haben alle links den Punkt oder so. Und das haben sie auch auf den Karten getan und teilweise kombinieren wir ja auch verschiedene Farben miteinander. Und dann hast du einen Punkt links und einen Punkt oben, wenn du jetzt gelb und rot miteinander kombiniert hast. Das bringt uns aber leider in dem Spiel alles überhaupt nichts, denn das zentrale Element, die Aktionsboards mit den kleinen Aktionsplättchen, die haben genau diese Punkte eben nicht da drauf. Und da kann ich ja zum Beispiel meine Würfel aufwerten um ein oder zwei Schritte. Und als Farbfehlsichtiger weiß ich in dem Moment einfach überhaupt gar nicht, um welchen Würfel geht's denn jetzt hier mit der einen Aktion. Und wie man das vergessen konnte, kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Also für mich ein ganz großer Kritikpunkt an der Stelle. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, also die Symbolik ist nicht so ganz eindeutig, ja, da hast du zum Beispiel dieses Universitätssymbol, das steht einmal für einen Schritt auf der Universitätsleiste, woanders steht es dann wiederum für ganz oben angekommen auf einer Universitätsleiste. Oder du hast die Multiplikatoren für die Endwertung, die dann einmal auf diesen kleinen Plättchen draufstehen, auf dem anderen, wenn du es umdrehst, dann wiederum nicht, also irgendwie wirkt es so ein bisschen wie so ein Schnellschuss, als hätte man da nicht mehr so genau drauf geguckt. Ja, und das hat so ein bisschen die Freude getrübt. Lass uns dann da mal noch kurz drüber sprechen. Wie hast du das empfunden?
Ja, ganz exakt so. Also das sind jetzt genau diese Punkte, die habe ich mir auch rausgeschrieben, ja, dass wir da einfach redaktionell ein paar Baustellen haben, die für mich, wenn man die mal verstanden hat, den Spielspaß nicht trüben. Ne? Also ich bin nicht farbfehlsichtig, deswegen kann ich da ganz entspannt drüber hinwegsehen. Muss aber, wenn ich mir das anschaue, sagen, ja, das haben sie nicht konsequent durchgezogen. Jetzt kann man sich natürlich einen Filzstift nehmen und dann jemanden bitten, der nicht farbfehlsichtig ist, zu sagen, kannst du bitte diese Punkte da mal eben ergänzen? Aber ja, das ist nicht die Aufgabe, ne? Dass du dann ein Spiel ausgeliefert bekommst, ich meine, da reden wir ja von einem Spiel auch durchaus mit einem höheren Preispunkt, wo sich diese Boards so durchbiegen, das ist ein ganz klarer Produktionsfehler. Sowas nervt mich immer, aber das trügt jetzt den Spielspaß nicht, ne? Das ist einfach unnötig. Aber da hat jetzt in irgendeiner chinesischen Produktionsfirma halt irgendjemand den Leim falsch rum aufgetragen oder keine Ahnung, wo das produziert ist. Vielleicht ja auch mitten in Europa. Aber da ist der Leim halt schief aufgetragen oder falsch aufgetragen und dann wälzt sich das eben. Ich habe jetzt neulich in einem Forum gelesen, man könne das wohl mit einem Föhn und sanftem Biegen korrigieren. Ich weiß noch nicht, ob ich mich das traue. So, aber ja. Was mir bei dem Spiel gut gefällt, ist, es ist relativ schnell erklärt und es ist einigermaßen zugänglich für so einen Titel dieses Kalibers. Ne? Ich habe anhand des Fernrohrs die Aktionen sehr schnell erklärt. Ich habe sehr schnell erklärt, worauf das hinausläuft. Also, dass ich Würfel brauche mit einer bestimmten Wertigkeit, um diese Himmelskörper zu entdecken. Dann habe ich die Kometen, die Universitätsleisten, die Bücher, that's it, mehr oder weniger. Und dann muss ich das Management der Inquisitoren im Blick behalten. Das habe ich relativ schnell erklärt. Und für ein Spiel, mit dem ich dann zu zweit durchaus anderthalb, vielleicht auch mal zwei Stunden, dann zu dritt vor allem beschäftigt bin, finde ich schön, dass ich so einen Zugang habe, der mich das Spiel in so 15, 20 Minuten gut erklären lässt. Und dann habe ich da eine wirklich unterhaltsame Zeit mit. Das Spiel dann aber zu beherrschen oder zu meistern und immer wieder zu gucken, wo sind diese Kipppunkte, wo sind diese Mechanismen, mit denen ich meine Inquisitoren im Blick behalte, das ist die eigentliche Aufgabe des Spiels. Und das ist das, was mir richtig gut gefällt. Deswegen kann ich über diese von dir genannten Mängel der redaktionellen Art hinwegsehen und sagen, ja klar, gehört da nicht Astrologie auf einen Klappentext. Das ist halt so ein bisschen wie die Verteidigung von Procyon 3. Das ist so, das muss jemandem auffallen, dass Galileo und Kopernikus und Kepler keine Astrologen waren, sondern Astronomen. Aber sowas passiert halt auch mal. Das überliest man schnell mal und ich weiß ja, wie es ist, wenn man so einen Text verfasst, dann sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das passiert dann eben. Materialqualität, da kriegst du halt dann als Verlag wahrscheinlich auch so ein Spiel geliefert und denkst so, Alter, jetzt habe ich das der Fabrik überantwortet und habe jetzt hier drei Container Spiele geliefert und jetzt sind die alle verbogen, weil die den Leim falsch aufgetragen haben, geht's noch. Das sind Dinge, die sind mehr als ärgerlich, aber für mich steht da wirklich das Spiel dann im Vordergrund und das finde ich wirklich klasse. Ja.
Ja, ich sag jetzt auch mal was eigentlich, wie ich das mechanisch finde. Ich habe jetzt erstmal vor allen Dingen optisch und materialtechnisch ziemlich viel gemeckert und ich finde auch zu Recht, mechanisch macht mir das auch großen Spaß. Also klassisches Auswahlgedöns würde ich es jetzt mal nennen, ja, das meine ich aber jetzt überhaupt nicht irgendwie despektierlich, sondern es macht total Spaß, eben sich so ein bisschen sein Board auch weiterzuentwickeln. Du hast ja diese Aufwertung und kannst die Plättchen umdrehen, dann wieder Aktionen stärker machen. Du hast dieses Wettrennen auf diesen Planetenkarten, um eben diese Beobachtung, die du da hast. Ja, und du hast ja gesagt, dieses Management der Inquisitoren, das ist wirklich interessant und auch hier habe ich die Erfahrung gemacht, in der ersten Partie rennt da eigentlich jeder erstmal in sein Verderben, weil er einfach überhaupt kein Gefühl dafür hat.
Ja, wie viel kann ich jetzt zwingend in der ersten Partie, also ich
regelmäßig, ja. Aber in der auf jeden Fall eigentlich, ja, weil du weißt ja gar nicht, wie viel verträgt mein Keller da unten jetzt, ja, ist es klug jetzt irgendwie 1, 2 oder vielleicht mehr und wie pushe ich die dann vorwärts, ja. Du kriegst dann relativ schnell eigentlich auch raus, zumindest so ab der zweiten Partie, ja, dass du eigentlich anfangs, wenn du diese ganzen Inquisitoren in den Keller bekommst, die erstmal gar nicht bewegen willst, weil immer wenn die sich bewegen, wird diese Wertung ausgelöst, ja, und du gehst auf dieser Ketzerleiste, glaube ich, heißt sie, so hast du es zumindest eben genannt, ja, in der Regel gehst du da rückwärts und das kostet halt Punkte. Und dann, wenn du es geschafft hast, die so ein bisschen nach vorne zu bewegen, dann willst du aber wirklich immer nur kleine Schritte gehen, weil dann jede Bewegung eben dann wieder Pluspunkte auslöst. Und die willst du ja gerne am besten in jedem Zug so ein bisschen mitnehmen. Das macht wirklich Spaß und ist eine interessante Geschichte. Mir ist jetzt aufgefallen, also ich hatte in meiner, ich glaube, vierten Partie war es, es zum ersten Mal geschafft, das Rätsel mit diesen Inquisitoren zu lösen, so würde ich es mal nennen, ja. Und sprich, ich hatte am Ende dann alle Inquisitoren hinten in dem hintersten Zimmerchen und meine Ketzerleiste war auf den höchsten Punktezahl. Und ich sag mal, das ist so, ja, also ich habe diese Balance irgendwie in der Partie hinbekommen, ja. Ob das jetzt Zufall war oder ich vielleicht irgendwie die richtigen Ideen hatte, sei dahingestellt. Aber ich habe dann in der nächsten Partie natürlich versucht, es wieder ähnlich zu machen und es hat wieder funktioniert. Und für mich fühlt sich dieses Rätsel mit den Inquisitoren so ein bisschen jetzt gelöst an und ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand das mal hinbekommen hat, er das dann auch in der Regel fast immer genauso wieder hinbekommt und da die Höchstpunktzahl hinten auch abgreift. Und dann weiß ich nicht, ob das noch so trägt, ehrlich gesagt.
Ja, man macht schon immer das Gleiche, ne? Oder immer etwas Vergleichbares. Und das ist was mir Spaß macht. Aber auch hier ist für mich der Wiederspielreiz nach ein paar Partien nicht mehr so gegeben. Wir haben so ein kleines Wettrennen, ne? Wer ist auf diesen Leisten möglichst weit vorne, wer kann da seine Boni am besten multiplizieren, wer kriegt dieses Management im Keller gut in den Griff, und das war es dann auch schon irgendwie. Und das Ganze ist tatsächlich auch einigermaßen solistisch. Also dadurch, dass ja in der Mitte eine ganze Reihe von diesen Entdeckungskarten liegen, ich weiß es gar nicht, 5, 6?
Ich glaube, es sind 6 Stück, meine ich.
6 Stück, meine ich, ne? Genau, liegen da. Klar habe ich da so ein bisschen so einen Anspruch und sagen, oh ja, die Karte hätte ich jetzt aber gerne. Ja, aber wenn ich die nicht kriege, dann kriege ich meistens irgendwie eine andere, die mir auch Punkte bringt. Also es ist selten so, dass ich denke, oh, jetzt hast du mir gerade die eben auch weggeschnappt, die ich unbedingt haben wollte. Das ist schon mal so, aber das ist jetzt kein großes zentrales Element für mich, sondern es ist meistens so, dass ich schon mit meinen Würfeln dann irgendwie was machen kann, wenn ich da halberwegs flexibel aufgestellt bin. So nicht in 100% aller Fälle, aber doch schon zumeist. Und dadurch ist es für mich auch einigermaßen solitär, dieses Spiel. Ne? Ich optimiere so meine Würfel vor mich hin. Ich habe keinen Einfluss über das, was bei dir passiert. Ja, ich will mal auf dieser einen Leiste vor dir liegen, dann willst du mal auf der anderen Leiste vor mir liegen. Aber das sind alles so Dinge, die wir irgendwie nebeneinander hermachen. Wir haben da nicht wirklich etwas, was wir uns wegschnappen, wegnehmen, nicht nennenswert. Deswegen ist es für mich ein schönes Spiel, ist ein schönes Kennerspiel, ein Spiel, was mir auch echt Spaß macht. Aber auch eines, wo ich nach so ein paar Partien auch so das Gefühl der Sättigung habe. Ich glaube, ich möchte es noch eine Weile behalten. Das ist durchaus ein Titel, den ich immer mal wieder aus dem Schrank hole und sage, komm, lass uns das jetzt mal spielen, das macht Spaß. Ist aber nicht so ein Dauerbrenner. Also ich habe andere Spiele, Seti zum Beispiel, könnte ich gerade jeden Tag spielen. Auch Civolution könnte ich gerade jeden Tag spielen. Das sind so Spiele, die sind jetzt deutlich anspruchsvoller, deutlich schwieriger. Aber es ist keines dieser Kennerspiele, wie in Arnak, die jetzt einen Suchtfaktor auslösen. Da haben wir auch so ein Wettrennen. Ne? Das löst bei mir eher so ein komm, nochmal aus. Das habe ich bei Galileo Galilei irgendwie nicht. Trotzdem habe ich da eine gute Zeit. Das, was ich mache, ist angenehm, ist schön, macht Spaß, ist mechanisch interessant und gefällt mir durchaus gut, aber es hinterlässt mich nicht mit einer tiefen Emotion oder mit einem tiefen Erlebnis, sondern es ist halt so ein bisschen so eine Puzzleaufgabe, und wie du sagst, wenn man die mal gelöst hat, dann versucht man das halt weiter zu optimieren, aber dann wird einem da meistens das Spiel jetzt auch keine großen Steine mehr in den Weg legen. So.
Ja, exakt auch mein Empfinden. Also ich wüsste nicht, ob es jetzt nochmal wirklich auf den Tisch bräuchte. Es ist vielleicht ein ganz schöner Einstieg für Leute, die eben auch mal so im Richtung Kennerspielbereich mal was Hübsches kennenlernen wollen, was Neues, und ja, vielleicht auch mit den Mechanismen noch nicht so vertraut sind. Aber ja, also bei mir ist der Reiz jetzt, ehrlich gesagt, also er verfliegt so langsam.
Und dann war das Galileo Galilei von Tomasz Holek in der Gestaltung von Michael Peichel, bei Pink Troubadour erschienen, im Deutschen bei Frosted Games. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser heutigen Episode, in der wir 6 verschiedene Spiele vorgestellt haben, nämlich Motor City, Archaeologic, Fission, Perfect Words, Sunavalo und Galileo Galilei. Das waren die Titel von heute. Hast du noch einen abschließenden Gedanken, bevor ich gleich zur Schlussrunde einlade?
Ich dachte, der kommt immer zum Schluss, der abschließende Gedanke.
Dass der dann gleich kommt, wunderbar.
Du, ich ratter hier ja immer nur mein Skript runter, ja. Also spontan kann ich hier nichts machen, ich bitte dich. Okay. Ja,
du hast eigentlich alles nur das vorgelesen, was ich dir aufgeschrieben habe.
Richtig, genau.
Sehr gut, ja. Sehr schön, das hast du fein gemacht. Danke, Christian Leckerli. Ja, dann sag ich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schön, dass du wieder mit dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast viel Freude gehabt. Natürlich, wie immer, interessiert uns deine Meinung zu den vorgestellten Spielen. Schreib sie gerne per Instagram, Twitter, Blue Sky, E-Mail. Du wirst uns finden, wenn du das möchtest. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir wünschen dir jetzt erstmal viel Spaß beim Spielen. Pass auf euch auf. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und du weißt, das letzte Wort hat auch heute mein Gast, und das ist Stefan Hanf.
Und sie bewegt sich doch.